Moin, die erste Folge Millanton. Wir schreiben den 14. August 2013 und sind hier versammelt in den heiligen Fanräumen. Diesmal nicht im Fanladen wie letztes Mal, sondern im Besprechungsraum. Ich starre hier auf drei Bilder wunderschöner Choreografien und bin hier nicht alleine, sondern mit mir haben sich insgesamt 6 Leute versammelt. Wir haben Sven wieder kein Mikro gegeben, aber er kann dann wieder bei irgendjemandem reinbrüllen. Mein Name ist Mike, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als Frodo vom Übersteiger, und ich begrüße einfach mal im Uhrzeigersinn. Mir schräg gegenüber sitzt Wolf.
Moin, Wolf.
Gegenüber direkt Dorit.
Hallo.
Damit haben wir auch endlich eine weibliche Person hier in der Runde. Das wurde letztes Mal bereits böse angemahnt. Schräg gegenüber auf der anderen Seite Wilko.
Hallo.
Dann rechts daneben Justus, der momentan noch den Polizeibericht liest.
Brief.
Brief, Entschuldigung. Bericht wäre was anderes. Ja. Und last but not least Sebastian.
Moin.
Wunderbar, damit haben wir fast dieselbe Runde wie letztes Mal. Christoph ist leider terminlich verhindert, dafür umso charmanter ersetzt von Dorit. Und ganz kurz, Stichwort letzte Sendung, ist dann auch, dass wir bereits Rückmeldungen bekommen haben, für die wir uns sehr bedanken. Die meisten Rückmeldungen beschäftigten sich mit der Zeit, und da haben wir alles dabei gehabt, von war viel zu kurz bis war viel zu lang, und die meisten haben gesagt, war genau richtig. Also wir werden uns weiterhin Pi mal Daumen bei 90 Minuten einpendeln und versuchen, das alle 3 Wochen zu schaffen. Letzte Sendung ist 4 Wochen her, die nächste wird wahrscheinlich auch erst 4 Wochen sein, aber wir behalten das als Ziel mal bei. Ein Wunsch geäußert von Andy Freibeuter 1910 im Forum war, dass wir die Leute öfter mit Namen ansprechen, also uns gegenseitig. Das versuche insbesondere ich mir auf den Zettel zu schreiben und auch beizubehalten. Und ein weiterer Wunsch war, dass wir zukünftig Gäste einladen, Spieler, Vereinsangestellte, sonst was. Und heute fangen wir gleich mit jemandem an, der für den Verein arbeitet und da sogar eine sehr spannende Position hat, nämlich Dorit. Moin, sag doch mal, warum du hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin hier, um über Kiezhelden zu sprechen. Kiezhelden, die neue Seite, soziale Seite des FC St. Pauli. Und das ist auch der Bereich, in dem ich arbeite in der Geschäftsstelle im Sozialmarketing. Und das ist jetzt unser erstes großes Baby, was wir auf den Weg gebracht haben.
Was genau hat euch denn überhaupt dazu gebracht, so etwas anzustoßen?
Genau, die Idee ist natürlich nicht bei mir alleine entstanden. Schon lange wird in der Vereinsführung Josip, Michael, alle zusammen, die dort überlegen, wie man eben auch dieses Mehr, die soziale Verantwortung, die wir im Verein haben, wie wir das nochmal ein bisschen mehr bündeln können und wie wir da einfach ein Gesicht für finden können im Verein. Und Ziel und Zweck von Kiezhelden ist es wirklich zu sagen, guck mal, wir als Verein sind mehr, wir schaffen es, alle zusammenzubringen und schaffen es eben auch kleinen Menschen, kleineren Ideen oder Ideen, die noch wachsen müssen, auf diese Seite zu bringen, um was Gutes zu tun. Wir wollen mit Kiezhelden die Welt ein kleines Stückchen besser machen. Das ist das, womit wir arbeiten. Und
es gibt strahlende Prost. Gesichter, weil Wolf den Flaschenöffner reicht. Aber auch sonst bei dem Wort, wir machen die Welt ein kleines bisschen besser, natürlich zustimmendes Lächeln. Du hast, als wir letztes Mal gesprochen haben, auch gesagt, wir wollen jetzt etwas zurückgeben. Sowohl den Fans als auch dem Stadtteil. Jetzt habt ihr 5 Projekte am Anfang. Warum diese 5? Oder welche sind das vielleicht auch?
Kiezhelden, also hinter der Seite verbirgt sich eine Internet-Spendenplattform. Und auf dieser Seite gilt es eben auch, alle Rollen im Verein sozusagen auch zusammenzubringen. Es geht darum, Fans, Ermöglicher, jeder, der ein Interesse hat, eben auch soziale Verantwortung dafür einzustehen, dass man auf Kiezhelden sich zusammenfindet und das weiterzubringen. Und deswegen war uns wichtig, dass die Projekte, die dem Verein sehr nahe stehen und die eben schon genau diese gute Arbeit machen, dass wir denen eine weitere Plattform geben, wie sie sich auch präsentieren können unter dem großen Dach des Vereins. Einfach zusammen nochmal irgendwo vorzukommen und auch weiter für ihre Interessen, für ihre Ideen Spenden sammeln zu können oder eben auch Leute nochmal begeistern zu können, dass sie sich für die Projekte engagieren. Und diese Dauerprojekte, wie der Name schon sagt, sind dauerhaft auf der Plattform und können dauerhaft für ihr Projekt Geld sammeln. Und dann ist es so, dass wir darüber hinaus eben möchten, dass neue Ideen, neue Projekte auf Kiezhelden entstehen können.
Die 5 Projekte, die du jetzt hast, sind also Laut gegen Nazis,
richtig?
Viva Con Agua, Fanräume, 1910 e.V., das Vereinsmuseum und das AFM-Radio. Kiezkick, Entschuldigung. Neu dazu sind jetzt die Lampedusa-Flüchtlinge.
Genau, also das, die Flüchtlinge oder St. Pauli-Kirche, die haben sich quasi beworben mit ihrer Arbeit, die sie im Moment gerade machen. Also da passiert ja ganz viel gerade im Viertel und insbesondere ist auch, wir hatten ja mein Treffen zusammen im Fanland mit verschiedenen Vertretern aus Fanclubs, die gesagt haben, es gibt so viele tolle Sachen, die man weitermachen kann, wie man weiterhelfen kann, lass uns doch irgendwas zusammen auf die Beine stellen. Und genau das ist es eigentlich, was wir auch versuchen jetzt mit der Seite auf den Weg zu bringen. Und dann haben wir eben auch gesagt, vereinsseitig können wir eben natürlich auch das Projekt auf Kiezhelden stellen und schaffen es, kleine Bedarfe, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben, darüber Spenden zu generieren. Und es ist jetzt nicht die St. Pauli Kirche als Absender, sondern eine Einzelperson, die gesagt hat, ich sammle das Geld dafür. Und Georgie hat es eben jetzt geschafft, innerhalb von 3 Tagen schon 5 Bedarfe erfolgreich erfüllt zu bekommen. Also es ist wirklich total toll, was für ein Feedback jetzt wir über dieses Projekt generieren. Von HVV-Karten bis Hygieneartikel, Schlüssel, Fahrradschlösser. Das waren jetzt die 3 oder ein 4. kam jetzt auch noch dazu, die jetzt wirklich schon erfüllt worden sind. Also das ging Schlag auf Schlag, kamen dann die Spenden rein. Tolle Unterstützer dann nochmal, die wirklich auch nochmal gesagt haben, hier sofort helfen wollten. Und das ist eben das, was wir mit Kiezhelden schaffen wollen. Und genau das ist auch der große Appell für heute, für mich. Bewerbt euch, schickt uns eure Ideen, sagt, wie wir euch vielleicht auch nochmal helfen können. Aber sagt ganz genau, was euch irgendwo auf eurem Kiez, wo ihr denkt, nee, da müssen wir irgendwas anpacken, da müssen wir was verbessern.
Da will ich gleich mal fragen, also gibt es da irgendwie so Bewerbungskriterien oder irgendwie entscheidet das jemand oder lasst ihr erstmal alles durchlaufen und stellt es drauf oder wie läuft das?
Die Mechanik ist da, dass man sich mit seiner Idee bewerben kann. Da gibt es dann ein Formular, wo dann schon versucht wird, recht konkret.
Also online auch.
Genau, das ist auch direkt auf kiezhelden.com. Und wir haben, ich nenne es mal weiche Kriterien. Also es soll schon etwas Nachhaltiges sein. Es muss gemeinnützig sein. Es soll auch kreativ sein. Aber das sind ja wirklich auch Adjektive, die das sehr weich umschreiben. Harte Fakten sind dann für uns die Leitlinien des Vereins und dass sie eben satzungskonform sind. Also da sind wir dann schon, es muss natürlich auch eine Verbindung zum Verein da sein. Das ist jetzt nicht völlig
im luftleeren Raum stattfindet.
Genau, okay. Danke. Genau. Und wir sammeln ja auch fleißig Bewerbungen. Also es kommen immer wieder Leute, die jetzt gerade was einreichen. Bei vielen ist es oft noch so, dass sie glauben, dass wir jetzt mit Kiezhelden versuchen wollen, irgendwie eine Plattform darzustellen, wo man ihr Produkt bewirbt teilweise. Also dass sie eben noch nicht verstanden haben, man kann jetzt wirklich konkrete Bedarfe einstellen. Wir brauchen jetzt für unseren gemeinnützigen Verein brauchen wir jetzt eine neue Kaffeemaschine. Also es sind wirklich dann schon kleine Sachen, wo wir sagen, stellt das doch einfach ein, überlegt nochmal anders. Also es soll jetzt eben nicht eine Plattform werden, wo man für Ideen wirbt, also, sondern das ist vielleicht auch ein Format, was wir später mal machen können, wo wir sagen können, hier ist eine Ideensammlung an guten Ideen, die bei uns reingekommen sind, die es noch nicht ganz geschafft haben, weil vielleicht auch noch irgendwie keine Person dahinter ist, sondern wirklich nur einer die Idee hatte, aber noch nicht geschafft hat, eine Struktur dahinter aufzubauen. Das können wir dann auch nochmal darstellen, aber im Moment erstmal diesen Spendenmodus auch ein bisschen, also da ein bisschen Dynamik mehr reinzubekommen.
Also ihr sammelt im Moment, wenn ich das richtig verstehe, eher, ich nenne es mal Mikrospenden, also für kleine einzelne Teile und nicht für einen Gesamtverein sozusagen. Es gibt dieses Projekt, die brauchen Geld spendet, sondern es ist eher, es gibt dieses Projekt, die brauchen Geld für diesen Bedarf, hast du es eben, glaube ich, genannt, richtig?
Genau, also ich glaube, wenn wir jetzt, bleiben wir bei unserem aktuellen Projekt, wenn die gesagt haben, wir brauchen jetzt 10.000 Euro, damit der Aufenthalt bis Dezember 2013 sichergestellt wird, das ist, glaube ich, nicht das richtige Format, was wir über Kiezhelden ansprechen können, weil das sind ja alles private Spenden, die da über den Kanal kommen. Und ich glaube, dass diese Hemmschwelle zu sagen, 5 Euro, damit die ein Bedarf hat, zum Beispiel noch Handykarten, damit die eben auch telefonieren können mit ihren Familien oder untereinander auch erreichbar sind. Das, da ist dann, glaube ich, die Bereitschaft zu sagen, genau dafür gebe ich jetzt meine 5 Euro. Also das ist eben ein ganz geringer oder die Hemmschwelle eben sehr gering ist. Deswegen glauben wir daran, dass es für kleinere Bedarfe einfacher ist, die zeitlich begrenzt sind.
Damit es dann auch greifbarer wird, weil 10.000 Euro für die ist irgendwie abstrakt und eine SIM-Karte ist irgendwie greifbar? Oder?
Ja, genau, auch das. Ja.
Und ist dann der Erfolg sozusagen, viele Bedarfe formuliert zu haben und die dann auch also dass man dann wirklich sagt, du hast das am Anfang gesagt, da bin ich stutzig geworden, wir haben jetzt schon 4 Bedarfe oder 3 Bedarfe gedeckt, so das war dann formuliert worden und dass man sagt, wow, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das sozusagen so die Kleinschrittigkeit des Ganzen sozusagen auch ein, oder die Erreichbarkeit von Zielen erstmal sozusagen auch ein gutes Format ist, so, oder ist das, also wie so eine To-Do-Liste, die man hat, wo man dann sich freut, wenn man auf dem Zettel schon so viele Dinger durchgestrichen hat, das gibt ein gutes Gefühl und
das ist nicht ganz richtig und ist vielleicht nicht richtig rübergekommen. Also bei dem Projekt ist es jetzt wirklich so, dass wir festgestellt haben, wir haben es eigentlich für 30 Tage eingestellt, das erste Mal am Montag, und waren dann wirklich so überrascht, dass es so schnell ging. Also dass quasi schon Dienstagmorgen, oh Gott, wir müssen unbedingt den Bedarf ändern, weil es ist ja eigentlich schon abgeschlossen. Und was ist eigentlich, also der Bedarf scheint ja so groß zu sein, dass man, oder die Bereitschaft vor allen Dingen auch der Leute zu sagen, ja, geile Sache, da möchte ich unterstützen. Hm. Deswegen ist es, warum sollten wir jetzt sagen, nee, jetzt haben wir ja schon eine Sache bespendet. Also wir haben uns ja auch 30 Tage für dieses Projekt geeinigt und haben jetzt diese 4 Wochen angelegt. Sagen aber jetzt auch von strategischer Seite aus, das Ganze muss jetzt erstmal leben. Das muss wachsen, das muss überall im Verein irgendwo erstmal ankommen. Das ist ja noch so frisch und neu und das muss sich einfach entwickeln. Und dann wird man auch sehen, welche Dynamik auf der Seite, wie der Wechsel sein wird.
Und es gibt dann auch eine Wechselbeziehung so zwischen Bedarf, wie war das noch? Du hast Erfüller und Bedarf sozusagen. Und wenn sozusagen da eine gute Synergie ist, hast du eben gerade gesagt, dann geht das länger, das läuft gut, da gibt's noch viel mehr Bedarf, der gedeckt werden kann, so dass das sozusagen auf beiden Seiten die
ja, es ist Projekte ja immer, so. Genau, wenn gemeinsam.
Geht das auch andersrum? Dann, das ist jetzt blöd, aber wenn jetzt sozusagen Sachen da sind, wo gar nichts für reinkommt, so, dass die dann, dass man dann sagt, das ist ja, jetzt so ein bisschen so ein Spendenladenhüter, der. Nein, das ist, aber ich fand es interessant, dass es sich auf beiden Richtungen so, also über Nachfrage und Förderung sozusagen auch so dynamisch darstellt. So, das, da hätte ich irgendwie jetzt gar nicht dran gedacht und finde ich irgendwie ganz interessant. Also
es ist ja ein Thema, wo wir jetzt ja auch neu irgendwo eintauchen. Also dieses ganze Fundraising und Online-Geschichten oder diese soziale Seite, da müssen wir einfach ja auch ein Gefühl für entwickeln, was Kiezhelden auch wirklich kann und was sie schaffen können und welche Reichweite sie bekommen. Und jetzt mit diesem Projekt sehen wir fantastisch, wahnsinnig toll. Und im Viertel gibt es wahrscheinlich noch viele, wo wir genau das Gleiche mit kleinen Bedarfen erreichen können. Aber wenn man jetzt irgendwie auch feststellt, eine Schulkooperation in Stuttgart weckt plötzlich genauso viel Energie oder Dynamik, warum sollten wir das dann nicht auch aufziehen? Und darf ich noch eins sagen, wegen Erfüller, Ermöglicher hatte ich gesagt. Und das ist nochmal ein Punkt zur Mechanik, die ganz wichtig ist. Jede Spende, die auf Kiezhelden eingeht, also wenn ihr alle 5 Euro reinspendet, die gehen dann wirklich auch zu 100% ans Projekt. Und diesen laufenden Betrieb können wir durch Ermöglicher sicherstellen. Im Moment trägt es der Verein natürlich selber, aber wir sind in guten Gesprächen, dass wir Ermöglicher haben, die Plattform weiterentwickelt und die eben auch sämtliche Payment-Kosten hier auch mal bei so einer Spende anlaufen, dass die wirklich von denen getragen wird und nichts an Spende irgendwo hängen bleibt.
Wilko.
Genau, wollte ich gerade sagen, Andi, wenn du zuhörst, jetzt redet Wilko. Im Moment, also das läuft alles über Geld, ne? Also so Sachspenden oder so ein Sachspendentausch. Wenn da jemand eine Kaffeemaschine braucht, kann ich nicht meine Kaffeemaschine nehmen und zum Verein kommen, klopfen und abgeben? Oder doch?
Doch.
Ach, echt?
Ja. Okay. Im Moment ist es so, dass wir Ja, quasi Kontakte, erstmal diese Zeitspende, sagen wir, ja. Dass man durch Kontakt eben sagen kann, hey, ich kann helfen. Ich kann jetzt eben eine Schicht übernehmen, zum Beispiel bei der St. Pauli-Kirche, oder ich kann Kuchen vorbeibringen, passt das. Und das ist jetzt auch so ein weiterer Gedanke, den wir noch reinbringen wollen, dass man ja auch den Bedarf entsprechend formulieren könnte, dass man sagt, wir brauchen 20 Leute, die am 25. Oktober das und das machen. Mhm. Also, dass man dann wirklich nochmal, wir sind mit der Technik eben auch noch so, dass da viele weitere Punkte sind, wo wir sagen, oh, das ist eine tolle Idee, das ist eine tolle Idee, wo man es besser dann auch abwickeln kann, gerade so Thema Sachspende oder Zeitspende. Mhm. Dafür brauchen wir eben Ermöglicher, die das einfach nochmal mit unterstützen. Wir haben jetzt ein kleines Paket bekommen, und um das jetzt weiter voranzubringen, müssen wir da an der technischen Weiterentwicklung und Umsetzung noch rangehen. Okay.
Damit haben wir eigentlich auch den Vergleich dann zum anderen Verein, der das Ganze ja in ähnlicher Form schon sehr viel länger betreibt. Da heißt das Ganze Hamburger Weg. Die haben keine Ermöglicher, die haben aber auch keine Privatspenden, und die nehmen von dem Geld, was da von großen Firmen kommt, 89% für sich und ihre Vereinszwecke und 11% für Charity. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sind die Ermöglicher, wie du es nennst, also auch bei uns in erst entweder natürlich Privatpersonen, die viel Geld überhaben, aber wahrscheinlich eher Firmen, die was da reinstecken wollen und die dann eben das Gesamtkonstrukt tragen, damit eben wirklich jede einzelne Spende zu 100% dann auch da ankommt, wo sie hinkommen soll.
Genau, richtig verstanden.
Ich habe was nicht verstanden. Darf ich was fragen?
Wolf, sehr gerne.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist sozusagen der Hamburger Weg sozusagen jede Sponsoring-Einnahme, da werden 11% abgezogen und die werden sozusagen in soziale Projekte reingeleitet. Oder habe ich das komplett falsch verstanden?
Nee, ist genau richtig.
Also das heißt, die nehmen den Trikotsponsor und saugen dem 11% ab von dem Etat und der geht sozusagen...
Das sind schon extra Hamburger Wegsponsoren.
Genau.
Das also war jetzt das Missverständliche, weil jetzt hätte ich gerade gedacht, jetzt habe ich zum ersten Mal irgendwie das Konzept verstanden und hätte gedacht, jede Einnahme des Profifußballs mit 11% zu versehen, wäre ja wirklich
das wär ganz sensationell. Toll, ja. Du kannst Sponsor werden, dann gehen 100% an den PSV, oder du kannst dieser Hamburger Wegsponsor werden, da gehen dann 11% an Charity, und das fragt mal 100 HSV-Fans, die sich gut auskennen. Hm. Die meisten werden entweder sagen, Charity, 100% Charity, oder aufgrund dieses geteilten Trikots, oh, das ist so eine 50-50-Lösung. Hm. Aber beides ist kompletter Blödsinn, es sind halt nur 11% Charity.
Und was machen die mit den anderen 89%? Verstehe ich nicht.
Die gehen in den Hauptverein.
Die gehen in Trainer einen Fan der Fahrt, oder was?
Ja. Bengalo-Strafen zahlen.
Was ist das für eine Scheißidee?
Hamburger Weg ist das.
Cleveres Marketing.
Ja, oder unclever. Ja, weiß ich. Ja, okay, wenn es keiner weiß, ist natürlich clever.
Genau, aber frag mal.
Hast du darüber nachgedacht?
Ich kenne keine.
Über Abmahnung?
Über Abmahnung?
Nein, das war vorhin was, ein ganz kurz kleines Gespräch aus dem Support-Bereich der eckigen Vereinswappen sozusagen. Abmahnung. Also wir machen den Hamburger Weg jetzt platt und gucken, wann die erste Abmahnung kommt.
Ja, das können die HSV-Fans natürlich mal anregen, dass man dieses Social-Projekt mal ein bisschen mehr social aufstellt. Aber gut, das ist nicht unsere Baustelle. Gibt es noch Fragen? Sebastian.
Genau, du hast ganz am Anfang gesagt, dass ihr auch neue Ideen entwickeln wollt auf der Plattform, wenn ich das richtig im Kopf habe. Heißt es, es wird da auch in irgendeiner Form ein öffentliches Forum geben, wo man vielleicht noch unausgegorene Sachen reinstellen kann und sagen kann, ich habe folgende Idee, helft mir mal, das weiterzuentwickeln, und vielleicht kommen wir dann irgendwann dahin, dass wir uns hier dann auch um Bedarfe bewerben sozusagen. Ist das eine Option?
Wir sind im Moment eben, oder wir stellen fest, dass einige Bewerbungen, die haben eine gute Idee, die sagen, das und das ist der Missstand und da würde ich mich gerne drum kümmern. Und haben aber dann eben, aber selber habe ich eigentlich gar keine Zeit dafür. Dann haben sie auf der einen Seite das Verständnis, dass Kiezeln jetzt sagt, ja, wir nehmen diese Idee und kümmern uns drum und keine Ahnung, Inga und ich schaufeln da irgendwas auf oder so, wenn es jetzt der Bedarf wäre. Aber deswegen, das können wir ja nicht leisten. Das muss halt schon immer irgendjemand dahinter stehen, der zumindest sagt, okay, ich kümmere mich jetzt darum, dass mehrere Personen vielleicht zusammenkommen und gemeinsam diese Idee verwirklichen. Und das könnte Kiezeln ja schon schaffen, dass man eben sagt, wir bieten quasi ein Forum, du stellst diese Idee dar und bist auch der Ansprechpartner, um diese Idee wachsen zu lassen. Das könnte man jetzt in der aktuellen Form machen. Aber den anderen Gedanken, den ich hatte und was jetzt du meintest, ob man das vielleicht auch über einen Ideenpool und eine aktivere Austausch Technik auf der Seite anbietet, das wäre eine Weiterentwicklung. Das müssten wir einfach jetzt gucken, wie wie das Interesse auch ist an Kiezhelden und oder was für Nachfragen auch kommen.
Aber so wie du es jetzt geschildert hast, verstehe ich es so, dass ich theoretisch jetzt schon sagen kann, ich habe eine super Idee und da gibt es irgendwie Leute, die brauchen Hilfe oder ich will irgendwas machen. Ich habe aber zu wenig Zeit. Ich suche jetzt erstmal 10 Leute, die mir helfen, da irgendwie Zeit reinzustecken, um das umzusetzen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Genau, aber du müsstest trotzdem derjenige sein, der seinem Profil, also als Projektverantwortlicher auf der Seite auftritt und der im Prinzip auch die Rückmeldung, wenn man das dann, und also der Kontaktaufnahme, der Ansprechpartner ist und der sich dann ja auch die Zeit nimmt. Das ist dann ja vielleicht, könnte ein Problem wiederum sein, die Leute irgendwie auch zu vernetzen und dann wirklich das Ganze in die Hand zu nehmen. Also das ist ja einfach bei vielen Ehrenamtsgeschichten Zeit so das größte Problem. Und mit Kiezhelden versuchen wir natürlich einfach jetzt nochmal eine Plattform zu installieren, wo man das bündeln kann, wo man die Leute zusammenbringen kann. Und aber genau das wäre der Ansatz, ja.
Okay.
Wunderbar.
Sag doch nochmal die Internetadresse. Ich habe hier gesehen, dass ich habe den Namen
Sven vergessen.
Sven das schon gesucht hat und falsch eingegeben hat. Und das
bitte? Gefunden
hat. Weil er DE eingegeben hat.
Kiezhelden.com.
Wir verlinken das so natürlich. Warum habt ihr denn nicht DE? War die schon weg?
Ja.
Was ist bei Kiezhelden.de? Die wollen wir, glaube ich, gar nicht wissen.
Nee, Zugriff verweigert.
Da kommt nichts.
Da ist ein Link einer drauf. Wenn man St. Pauli sucht und das FC vergisst. Das ist auch immer ein bisschen, darf man auf der Arbeit nicht machen.
Werden wir nicht verlinken. Gut,
du arbeitest doch gar nicht.
Ja. Hallo, ich arbeite.
Ja, aber.
Fällt dir auch nichts ein, ne?
Ich arbeite immer, grundsätzlich.
So. Dorit wollte noch was sagen.
Ich wollte sagen, meldet euch einfach. Keine Angst, keine Scheu. Schreibt uns.
Okay. Sag doch noch mal ganz kurz: strategisch ist das jetzt erstmal gedacht für. Wir haben jetzt 2 Leute, dich und Inga, mit einer zeitlich vollen Stelle ungefähr, vom Aufwand her. Für wie lange oder weniger? Für wie lange habt ihr das angesetzt? Wie lange gibt der Verein euch?
Der gibt uns.
Okay.
Genau.
Nicht befristet?
Nein.
Okay. Gut.
Also für das Projekt jetzt.
Und so ein Zwischenfazit zieht ihr mal nach einem halben Jahr oder ja? Weil also aus meiner Firma weiß ich halt, Projekte sind immer zeitlich befristet. Ja. In der Regel werden sie nie zeitlich eingehalten, aber...
Also wir reden nicht... Im Verein jetzt, oder wir reden jetzt nicht, dass Kiezhelden ein Projekt ist.
Okay. Sondern das ist
das Social ist die Marketing. So, das läuft. Ist die soziale Seite des Vereins. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, sind die Fußball, unsere Rabaukenclub, der ja auch einmal ganz klein entstanden ist und jetzt sieht man ja auch, was wie die, was die jetzt gerade machen.
Ja, die immer größer werden, die Rabauken. So. Die wenn der Karlauer an dieser Stelle erlaubt ist.
Das war Wilko
übrigens. Ja.
Ja, also Rabauken kann ich übrigens nur empfehlen. Mein Junior, kürzlich Mini-Rabauke, stolz wie Oscar. Ganz großartig.
Genau, und das wollen wir wollen auch stolz sein auf Kiezhelden.
Ich denke, da seid ihr auf einem guten Weg. Wunderbar. Weitere Fragen noch an Dorit? Ich guck mal in die Runde.
Die Polizeipferde reiten vorbei.
Ah, Polizeipferde reiten vorbei, ja.
2 Damen mit weißen Helmen und ein schwaches und ein beiges Pferd.
Ich wollte gerade sagen, das Pferd noch.
Wenn ich jetzt noch genau den Niedersachsen oder den Araber erkannt hätte oder
Schimmel,
wie heißt das?
Oder so.
Pferdesorten, ich kenne keine Pferdesorten, aber.
Hannoveraner heißt
es. Hannoveraner? Du kennst dich aus damit, ne?
Nö. Oder? Aber ich weiß, dass es Pferde gibt, ich kenne mich auch nicht mit Hunden aus und weiß trotzdem, dass es Bernardiner gibt.
Aber Sorten ist auch
haben die sich hier auch vorgestellt.
Die Viecher. Aber ich habe noch nie einen Polizist auf dem Hund reiten sehen. Okay.
Ich glaube, wir schweifen ab.
Ja, das macht aber nichts.
Eine der Forderungen in unseren, wir haben inzwischen tatsächlich 2 iTunes-Rezensionen. Vielen Dank dafür. Wir haben auch festgestellt, das sind doppelt so viele, wie das Rautenradio hat. Ich denke, es gibt ja so einen innerstädtischen Wettstreit darum.
Weil die einfach perfekter sind.
Die brauchen nur eine.
Ne? Wir müssen auch mal was Nettes zu Sven sagen, sonst kommt er nicht wieder. Und dann ist
innerstädtisch ist ja nett eigentlich.
Ja, auf jeden Fall forderte da jemand, wir sollten doch bitte auch über Fußball reden und okay, wir geben uns dem hin und werden jetzt einfach mal die 4 Spiele, die wir schon so erfolgreich in dieser Saison bestritten haben, nacheinander chronologisch abreißen und das haben wir jetzt vom Redebeitrag her ein bisschen schlecht geplant, weil Dorit hat sich bereit erklärt, für das 1860-Spiel zu sprechen. Dorit, erzähl doch mal, wie war denn das mit dem 1860-Spiel?
Ja, kurz und knapp würde ich mich dazu äußern wollen. Mir hat Spaß gemacht, tolles Spiel und wir haben gewonnen.
Und darf ich dich fragen, wer hat das Tor geschossen?
Lennart T.
Und wer von uns hat in der letzten Runde gesagt, Lennart T. wird Torschützenkönig dieses Vereins? Ganz cleverer Mensch muss das
gewesen. Okay, tun wir ihm den Gefallen. Frodo ist Tippspielkönig im Augenblick.
Wie ich direkt nach dem Spiel schon zu Wolf sagte, wenn wir kein Tor mehr schießen diese Saison, habe ich gewonnen.
Wenn wir kein Tor mehr schießen diese Saison, hast du ganz andere Probleme.
Ja. Dann hast du nicht mal deine geliebte Relegation, Alter. Dann ist
aber mit ganz viel 0-0, Köln macht das mit ganz viel 1-1. Drei Spiele, dreimal 1-1, drei Punkte, 3-3 Tore. Läuft. 34 Tore am Saisonende. Ja, möchte jemand noch was zu 1860 ergänzen?
Die Jogginghose war da.
Die war nass.
Die war immer
Von innen vom Schweiß.
Ja, war auch.
Wie aber alt ist dieser Mann eigentlich? Wo?
Er ist der Älteste. Habe ich Kicker Sonderheft gelesen. Er ist der älteste Spieler der
42 oder so, ne? Oder?
Nein, hat noch eine 3.
Der hat noch eine 3.
Das ist aber einer der wenigen Spieler, die älter sind als ich. Der ist irgendwie 37 oder? Ja,
hätte ich jetzt auch gesagt. 37 wäre mein Alter dann.
Gabor Kiray, der älteste Spieler der zweiten Liga.
Eik, du bist 37 Jahre alt.
Guck dir Kicker Sonderheft.
Guck ich nach, lese ich nach.
Ja. Ich finde mich gerade unglaublich alt.
Steht nicht im Kicker Sonderheft, wie alt
ich bin. Nee, das ist in der Tat.
Noch nicht.
Tatsächlich. Danke, Sven.
37?
Tatsächlich 37, ja.
Sei ihm gegönnt, er darf gerne wiederkommen.
Da werden Torwerte ja auch erst richtig gut, habe ich gehört. Wolf wird das vielleicht bestätigen oder widerlegen können, aber ich habe früher gelernt, dass man eigentlich Torwerte, die noch eine 2 davor haben, eigentlich nicht ernst nehmen kann.
Das sind die 90er Jahre oder 80er Jahre.
Ist auch vorbei, oder was?
Ich glaube, das ist vorbei. Guck's, ich meine, gut, jetzt reden wir über lapidaren Fußball, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen rum ums Eck ist. So. Und Gabor Kiray ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür. Und die Leistung, die er da am kurzen Eck geliefert hat, sich für Hand oder Fuß zu entscheiden, hat gereicht, dass wir 3 Punkte einfahren.
Bisschen das steif. Dass wir ihm auch mal ein Tor geschossen haben. Dafür.
Dass wir auch mal ein Tor geschossen haben, genau.
Da braucht man schon so einen alten, hüftsteifen alten...
Und Reaktionsfähigkeit im kurzen Eck, die war leider, oder zum Glück, halt mau.
Ich fand's aber cool, wie er sich in einem Interview danach verhalten hat, wo er gesagt hat, ja, mein Ding muss man halten, alles klar, nächstes Spiel.
Fand ich gut. Ja gut, was hat der noch zu verlieren? Der
seine Jogginghose.
Seid ihr für Mode, Leute? Alter?
Mode? Hallo, ich bin absoluter Jogginghosen-Freund.
Ich hasse Jogginghosen. Ey,
Jogginghosen sind in einem nach Rad und Feuer eine Nummer 3 der zivilisatorischen Errungenschaften.
Aber die in den Zeiten der Funktionswäsche oder der Hardcore-Differenzierung verschiedenster Funktionskleidung in jeglicher Sportart ist doch diese Jogginghose das ist doch quasi, wenn du irgendwen hast, der sich eine Bleiweste umhängt irgendwie oder weiß ich nicht. Oder
im Sport ist mir das egal, da sollen die jetzt rumlaufen. Die Leute sollen damit nicht auf Straßen rumlaufen. Das ist ein Appell von mir.
Sagst du das aus deiner beruflichen Erfahrung?
Das sage ich aus meiner modischen Erfahrung.
Das wäre doch mal ein Punkt für die Fanladen-Auswärtsfahrtordnung.
Ja, gibt's denn, das wäre doch nein, sondern Motto-Fahrt.
Wer leer dann?
Motto-Fahrt-Jogginghosen.
Motto-Fahrt-Jogginganzug. Oder?
Gab's ja, haben sie ja versucht mit dem Sonderzug. Ne?
Aber das war doch casual. Aber casual? Ist die Jogginghose casual?
Nein,
eben das ist nicht.
Genau das Gegenteil.
Genau.
War ich dann als einziger richtig angezogen in Kaiserslautern oder was?
Da warst du mal richtig angezogen im Gegensatz zum Münster.
Ich stelle mir mal vor, wie die ganzen seriösen Fußball-Podcast-Hörer, die echt klasse Unterhaltung über Fußball gewohnt sind, sich in unserem Podcast verirren und diesen profunden Spielbericht zum 1860-Spiel sich anhören.
Aber wir sitzen hier alle mit Krawatte und Anzug, das muss man auch sagen.
Ja.
Zumindest hat keiner eine Jogginghose an. Aber schwarz-weiß-blaue Socken hast du.
Und dazu die braun-weißen Turnschuhe.
Ach, da habt ihr auch schon alle drüber geredet.
Gesehen.
Ja, das ist in so einem Podcast ja auch schwer darzustellen, die Klamottenwahl. Wolf, erzähl doch mal, wie es in Karlsruhe war, außer warm.
In Karlsruhe war es total toll. Jetzt muss ich überlegen, dieses Stadion mit total, also ich find's immer krass, es gibt so ein paar Stadien, die haben so eine alte Laufbahn. Und das gibt's dann, dass dann durch einen Neubau einer Haupttribüne, wo auch die VIP-Plätze dran sind, und dann siehst du plötzlich, dass sie das Spielfeld verlagern. Also du siehst sozusagen auf der Tribüne gegenüber, Mann, sind die weit weg vom Stadion, und wir haben uns auf den Presseplätzen, wo auch die VIP-Plätze irgendwie da drüber sind, gewundert oder gefreut, dass das Spielfeld über die Laufbahn an uns rangerückt ist. So. Und das finde ich immer so krass irgendwie in solchen Umbauten, so dass sich das Spielfeld aus dem Zentrum dieses Ovals Richtung teure Plätze verlagert. Das ist natürlich total abartig irgendwie, weil Gästeblock ist weit weg und beide Ultrakurven sind extrem weit weg gewesen. ja, glückliches 0-0. Du willst, du guckst mich so an, so streng, dass ich weiß, ich muss auf den Spielverlauf kommen. Ja,
sag irgendwas Fieses über Flanken.
Keiner von uns wollte über
Räume zustellen und so.
Räume zustellen? Ja, nee, ich sag nichts.
Du sagst immer solche Sachen.
Ja, ich weiß, sag ich immer, aber das Einzige, was wirklich krass war, war wie dieser, wie heißt der, Dennis Must oder was?
Dennis Must, Halle.
So ein linker Läufer sozusagen, wie der aus anderthalb Metern aus spitzem Winkel wirklich den Ball noch daneben kriegt. Also das ist wirklich, das ist rekordverdächtig so. Und ja, Ruven Hennings irgendwie, der über den Ball rüberläuft und so, haben wir auch oft gesehen.
Ja, haben wir auch früher oft gesehen.
Obwohl, da ist er nie so weit vors Tor gekommen. Also ich fand schon, dass er so seine Aktion in Karlsruhe schon dichter vors Tor verlagern konnte. Aber
wenn du von linker Läufer redest, kannst du doch Wilko nicht vorwerfen, dass er irgendwie beim Torwart in den 90ern hingeblieben ist. Ist so irre, oder?
So. Vielen Dank. Gut. War das in Karlsruhe auch das erste Mal mit diesen institutionalisierten Trinkpausen? War das das Spiel?
Ja.
Das war das, wo wir vier Viertel spielen.
Da, wo sich die regelkundigen Schiedsrichter-Fetischisten dann drüber stritten, ob das darf oder nicht darf. Ne? Darf das?
Ich das war das nicht das erste Ende Mal, verfolgt. Das gab es in den letzten Jahren auch schon.
Nee, das darf. Ich glaube, das geht auf irgendeine Sonderregelung, sozusagen Gesundheit der Spieler und aufgrund der Gefährdung der möglichen darf man dann sozusagen auch den Ablauf verändern.
Die Rotkreuzklausel.
Möglich. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber das ist bitte, guck das nach. Erklärt uns bitte hier als Feedback die juristisch klare Definition der Spielunterbrechung durch Hitze und nötige Trinkpausen.
Letztes Jahr mal eben an, das hat Colinas Erben bestimmt schon behandelt.
Aber oder? Ich möchte noch was zu Karlsruhe sagen.
Ja.
Weil Karlsruhe, da gab es eine wunderbare Situation, dass wir an dem Karlsruher Bahnhof waren und nachdem Fabian Boll sozusagen alles schon gemacht hat, der ist seit ein paar Tagen Vater, der hat den mit dem Feuerwehrschlauch in den Block gespritzt und alles weiter und so fort, waren wir am Karlsruher Bahnhof mit der Reisegruppe des Fanladens und es stieg aus dem anderen Zug auf dem anderen Gleis, stiegen 25, 35 Kickers Stuttgart Ultras raus, die sich sozusagen auf dem Weg von Wehen, glaube ich, also Wiesbaden-Ecke, Richtung Stuttgart auf dem Weg gemacht haben und die sofort waren, die sind jetzt in Karlsruhe und wir sind die Hauptstadt. Hurra, hurra, die Hauptstadt ist da oder sowas in so einem badischen Dialekt oder sowas. Und dann gucken die sich ein bisschen verdutzt um irgendwie so und dann, hä? Ach so, St. Paulianer. Und dann ging es 1, 2, 3 nachdenken, scheiß St. Pauli, scheiß St. Pauli.
Ja, die standen dann eine Woche später alle in Münster.
Und dann war das Ding, dann hatten die so einen Knilch dabei, der dann gesagt hat, okay, wir sind jetzt auf der scheiß St. Pauli-Nummer. Und dann kam er aus der dritten Reihe und sagt, Deutsche, wehrt euch, geht nicht zu St. Pauli. Und dann war einer der flinkesten, jüngsten, korrekt geknoteten Schalträger sozusagen, der so sich zu seinem Typen da so umdreht und sagt, ey, scheiße, nein, jetzt auch noch das so. Und gleichzeitig waren unsere Hoshis dann dabei, ey, kommt hier und Anspuckerei und so. Da musste er sich entscheiden, ob er jetzt sozusagen in seiner Gruppe Aufklärung betreibt oder sagt, nö, die Farben sind entscheidend. Und dann war klar, nee, scheiße, St. Pauli, wir. Und dann gab es Spuckerei, dann gab es irgendwie 5 BFEler, die übers Gleis geturnt sind. Und dann gab es auch so 2 kurze Hosen, so Bermuda-Shorts, Hawaii-Shorts tragende und so bunte Hawaii-Hemden tragende Hoshis, wo ich dachte, was rennen die da rum? Und die hatten da so eine grüne Armbinde, stand Polizei drauf. Also war so ein ganz skurriles Bild und dann war es sehr lustig, weil die Mannschaft war ebenfalls im Zug sozusagen. Und die haben sich das Ganze so aus dem Hintergrund angeguckt so und haben dann so, ja, wir sind auch noch da. Passiert schon nix. Wir sind noch ein paar sind noch in der Hinterhand so. Das war lustig, das war einfach so ein Folklore-Teil.
Also du hattest Spaß.
Was hat das jetzt mit Fabian Boll zu tun? Das habe ich nicht verstanden.
Der war draußen auf dem Gleis sozusagen. So, das ist vielleicht dann jetzt hier diese Polizeithema, die wir nicht besprechen wollen, dass ich sozusagen aus jeder Ecke rausziehe. Nein, Fabian stand halt im Hintergrund so und hat sich das alles so sehr schmunzelnd, amüsiert reingezogen, diese Sache so und hat einfach nur gesagt, wir sind hier und so, alles cool. Passiert nichts.
Mir wurde ja vorher von meinem HSV-Fanbeauftragten Kollegen erzählt, oh scheiße, ey, ihr spielt im Hochsommer in Karlsruhe, da sind es doch 37 Grad und was weiß ich. Wir haben ja letztes Jahr im Pokal in Karlsruhe gespielt, daran erinnerte ich mich mit Freude zurück. Und der sagte, noch vor dem Anpfiff seien alle Getränke, die es gab, im Gästeblock ausverkauft gewesen. Und es wurde in der Kurve gesammelt, das den Stadionverbotlern überm Zaun oder durch den Zaun gegeben. Die haben hier 9er genommen, sind in die Stadt gefahren, haben den 9er komplett voll mit Wasser gemacht und haben das dann wieder über den Zaun geschmissen. Stadionverbote doch für was gut. Ja.
Das sind die Wasserträger, ne?
Aber unglaubliche Geschichte, habe ich noch nie gehört, sowas. Aber war da zum Glück, waren sie besser vorbereitet.
Aber das, die Getränke
wir sind haben auch aber ausgegangen, auch nicht oder? So viele Stadionverbote, deswegen wäre das auch schlecht.
Die Getränke sind im Block ausgegangen.
Wie ich schon sagte, war ich ja aufgrund familiärer Verpflichtungen nicht da. Aber das höre ich jetzt zum ersten Mal, weiß ich nicht. Wurde, okay, ich also war auf jeden Fall nicht so schlimm, offensichtlich.
Auf jeden Fall war vorher angekündigt worden, dass es genug Getränke geben sollte.
Genau. Aber,
ja. Gut. Ja, Jogginghosen, Bermuda, Shorts. Mal gucken, was beim nächsten Spiel kommt. Preußen Münster. Wären die Jogginghosen eigentlich viel passender gewesen? Ja, also ich habe mich nach Münster aufgemacht und habe dort wie immer auf mein persönliches Jahreshighlight gewartet. Ich möchte ja immer gerne in die Relegation und gerne ins Pokalfinale. Und naja, die erste Runde ist dann ja meistens unser Pokalfinale. Ich war eigentlich total guter Dinge, habe mich vor dem Spiel auch damit auseinandergesetzt, dass Preußen ja diesmal ein so guter Gegner ist, dass man den nicht unterschätzen darf, die deswegen nicht der Underdog sind. Und vorm Stadion erzählt mir der Preußen-Fan, den ich da treffe, St. Pauli ist totaler Favorit, das wird ganz schwer heute. Und ich so, was? Das ist ja keine Ahnung, Quatschkopf. Alter. Und er hat mich dann ein bisschen zweifelnd angeguckt und ich habe ihn dann nach dem Spiel nicht mehr wieder getroffen. Im Stadion, Stimmung bei uns war bedingt gut, finde ich. Hätte besser sein können, war sicherlich durch die bauliche, langgezogene Kurve jetzt nicht so dazu geeignet, irgendwie mega was abzuräumen. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es hatten viele irgendwie jetzt gewartet, dass USP sich jetzt irgendwie verhält, nach dem ja schon angekündigten Polizeithema. Fand total großartig, Andi begrüßte die gesamte Kurve mit, so, alle Polizisten bitte einmal die Hände hoch. Haben sich auch einige gemeldet, aber konnten alle bleiben. Und dann konnte man sehen, die ersten 20 Minuten läuft, unser Spiel werden wir gewinnen. Und dann kam das Gegentor und danach hat man gesehen, alles klar, läuft nicht, wird nicht unser Spiel, werden wir nicht gewinnen. Und da hätte ich auch noch eine halbe Stunde gehen können. Habe ich aber nicht gemacht. Es kam dann in der zweiten Halbzeit auch noch der Pfostenschuss von T. Erneut. Ne?
Pfostenschüssen stehen wir 1-1. Ne?
Ja, ansonsten war es halt Pokal, ne? Der Wettbewerb, der von Juli bis August geht. Weiß ich nicht, will noch jemand was ergänzen dazu oder neigen wir schweigend?
Ich habe zwei Sachen.
Gerne, Wolf.
Atmo. Auf dem AFM-Radio gibt es einmal jetzt sozusagen einen kompletten Mitschnitt beider Atmos, weil ich fand nämlich, das Ding ist total heftig interessant. Du hast gesagt, die Stimmung im Block ist total nicht so gut gewesen.
Ja, hätte lauter sein können.
Also ich finde es vom Hören, also von dem Mitschnitt sozusagen, wo nur die Atmo mitgeschnitten ist, total cool, weil es richtig irgendwie ein fetter Block ist so. Und die Mikros, die Atmo-Mikros standen ganz dicht am Rasen. Da hört man zwei Leute reinquatschen, kann man hören auf der AFM-Seite. Gibt es von dem Spiel sozusagen, da kannst du das dann nochmal sozusagen nachhören, weil ich glaube, oft ist sozusagen das Ding, wenn du im Block bist, Michael, Kumpel, mit dem ich oft fahre, der ist immer im Block, wir sind auf der Pressetribüne und du hörst den Block anders auf im ganzen Stadion, als du es selber im Block hörst, weil sozusagen, wenn ein Dach drüber ist oder Resonanz ist, denkst du, wow, geil, laut irgendwie, und wenn da nichts drüber ist und das einfach so verweht, dann ist es manchmal, kommt es richtig laut an. Also ich fand's gut. Ich habe die Atmo reingehört, habe gedacht, wow, ist richtig, klingt richtig gut.
Ich fand es im Fernsehen aber auch recht eindrücklich. Also es wirkte so, als wäre da gut Alarm. Und die Münsteraner habe ich irgendwie gefühlt zweimal gehört, aber auch mit irgendwas St. Pauli. Also wahrscheinlich scheiß St. Pauli.
Nee, die haben nur St. Pauli gehört. Die wussten, alle, dass sie dann gewinnen.
Ja, genau. Das kann man in Münster sowieso nicht so gut auseinanderhalten mit den Ultragruppen oder so. Da gibt es auf jeden Fall zwei.
Genau.
Ich war einmal als Neutraler auf der Münsterseite beim Spiel gegen Karlsruhe vor ein paar Monaten. Da gibt es so eine Schützenfestfraktion. Ja, ich war eingeladen, wir waren eh in Münster und dann wurden wir eingeladen und sind als mit neutral gekleidet dann da in den Münsterblock gegangen.
Jogginghose.
Ja, in der Tat, in Jogginghose und Wendejacke, wie sich das gehört.
Wir sind kein Fußball-Podcast, wir sind ein Mode-Podcast. Ich glaube, da kriegen wir auch mal Klicks.
Ja, und da gibt es auf jeden Fall so eine Schützenfest-Fraktion und eine ganz, ganz kleine andere Fraktion, die da 16, 24 Zeiler runtergerissen hat, wo ich dachte, alter Schwede, wer denkt sich denn sowas aus? Aber die hört halt keiner, ne? Also, da ist es leider so, die intelligenten Texte hört keiner und die Schützenfest-Fraktion, die...
Aber in Münster konnte man das gut sehen, da konnte man die super unterscheiden, weil die eine Kurve, die hatten die ganzen frauenfeindlichen Dummsprüche, so, die ich gar nicht zitieren möchte. Und die waren auch die, die Oberkörper frei darum haben. Genau. So. Und die andere, das waren die, wo ein bisschen mehr Fähnchen waren und die hatten auch mehr Rauch. Also da war ein bisschen mehr Pyro betont und die anderen waren so ein bisschen mehr Fleisch betont. So war das.
Ja, genau so sind die auch unterwegs, die beiden.
Ja. Und die haben sich aber gegenseitig auch angesungen, ne? Also die waren so.
Die können sich nicht leiden, die hauen sich, glaube ich, so aufs Maul.
Ich weiß, kann sein, sah auch so aus, weil die weit genug auseinander standen, aber die haben sich gegenseitig auch sozusagen Winke-Winke oder angesungen und da irgendwie so sich im Spiel auch in Wechselgesängen geübt. So, das fand ich schon ganz, ja, so mit, du machst gerade so Armbewegungen, so ja, kommt drüber, sonst haben sie nicht gemacht. Klamotten-Dings habe ich noch einen.
Ah, sehr gut.
Weil das ist wirklich hässlich. Auf dem Weg dahin, man fährt da auch so eine Straße lang, ich weiß gar nicht mehr, wie die jetzt genau heißt, ein paar Dönerbuden und so, und vor einer Dönerbude standen dann halt echt so Vögel rum, Preußen-Frakturschrift und darunter so der NSDAP-Adler auf dem weiß auf schwarzem Grund und so, und die standen da halt so lässig rum und ja.
Ist aber schön, dass du das als Modethema aber weißt.
Das tue ich aus dem Fall, weil irgendwie, ich habe eine Tochter, die ist 13 Jahre alt, die war in London und die hat sich da tierisch mit Klamotten eingedeckt. Und mit welcher Klamotte kommt sie zurück? Mit einem Boy London T-Shirt. Schwarz mit goldenem Druck. Kennt ihr das? Boy London? Nee? Der NSDAP-Adler. Das O ist das O vom Boy und dann ist da noch Boy. Und das ist so eine Techno- Mode-Dingens-Geschichte so, und damit fährt der NSDAP-Adler oder so die Ikonografie des Nationalsozialismus sozusagen wieder in so eine Modeschiene rein so, und das ist irgendwie so, ja, fand ich nicht so cool, so haben wir ein bisschen drüber geredet so, und irgendwie sagt sie dann Papa, ach du mit deinem Nazi-Scheiß, irgendwie so. Alter. Das ist halt so. Ja. Okay.
WLAN-Passwortverbot, 14 Tage.
Ich hab, ja, das ist. Hast du Kinder?
Nee.
Okay, weil echt so Internetentzug ist, glaube ich, echt die härteste Strafe mittlerweile, ja, so, die du Kindern antun kannst.
Nicht nur den Kindern, ja.
Ich habe eine Freundin, die manchmal das Smartphone einkassiert. Das. Ich kenne das Empfinden zumindest. Okay.
Ja, ich glaube zumindest daran.
Dann machst du dein iPad an, oder?
Nee, habe ich nicht.
Zumindest Runner-Fans müssen wir, glaube ich, nichts sagen, die disqualifizieren sich selbst.
Ja, echt.
Ja, nach dem alljährlichen Pokal aus kam dann das nächste Ligaspiel gegen die Arminia. Sebastian, wie war's denn?
Ich fand das Spiel besser, als es gemacht wird. Ich fand die Stimmung schlechter als gegen 60, um es kurz zu machen. Ich fand, wir hatten auf dem Platz eine Reihe von Chancen, die auch rausgespielt wurden. Auch nicht so schlecht, wie es das Forum macht, immer nur lang und weit. Wir hatten ein paar Spieler, die durch zur Grundlinie sind und da relativ intelligent versucht haben, in den Strafraum zu spielen, auch irgendwie mit flächeren Bällen in den Laufweg der Stürmer, die dann aber alle fröhlich irgendwie vorbeigingen oder...
Widerspruch, Laufweg der Stürmer stimmt nicht.
Naja, Stürmer läuft geradeaus aufs Tor zu, irgendwo da war der Ball, dann hast du einen Laufweg.
Im Rücken. Also da, wo der Stürmer langgelaufen ist, da kamen die Bälle dann irgendwann hin.
Ich habe mindestens zwei Situationen im Kopf, wo es nicht so war, aber okay. Egal, also ich fand es nicht so schlecht, wie es gemacht wurde. Es gab auch Flanken, ich fand allerdings auch die Flanken aus dem Halbfeld teilweise gar nicht so schlecht, weil die bei unseren Stürmern oder den Kollegen im Strafraum zumindest ankamen und teilweise auch angenommen wurden. Dass es dann nicht weiterverarbeitet wurde, lag ja eher weniger an der Flanke als an denen, die dann den Ball hatten. Abgesehen davon gab es ja eine ganze Reihe von größeren Chancen. Dann sind wir mit Bartels und dem Lattentreffer zumindest auf einem Niveau mit T, was Aluminium angeht, Tore leider noch nicht. Ich stand so, dass ich irgendwie die beiden Elfmeter-Szenen ziemlich gut sehen konnte und es waren beide unglaublich klare Elfer. Ich fand Halstenberg da auch jung, unerfahren, keine Ahnung. Also das war einfach doof, passiert, abhaken. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass Schachten wieder gesund wird, alleine um ein bisschen Druck aufzubauen vielleicht. Die Stimmung war flau. Ich fand es irgendwie erschreckend leise. Zumindest auf der Gegengerade Richtung Nord war irgendwie oft gar nichts los. Das war gegen 60 bedeutend besser. Aus der Nord habe ich irgendwie auch ganz wenig mitgekriegt, aber auch irgendwie von der Gegengerade Richtung Süd war irgendwie eher leise. Ja, die Süd hat halt Alarm gemacht und eine Choreo, über die wir auch gleich noch sprechen wollten. Ich gucke gerade Wilko an.
Ja, ich wollte nur, also irgendwie bei dem Spiel selber habe ich so in der 60. irgendwie gewusst, dass das nicht reingeht. Also da geht einfach heute keiner rein. Das klingt irgendwie so ein bisschen blöd, aber ich hatte so diese Erkenntnis, dass die könnten auch 100 Minuten spielen oder 120. Das wird kein Tor geben. Das ist so ein bisschen, ja, was soll man da machen, ey? 0,25 Tore pro Spiel, das ist ein bisschen mau insgesamt, ey. Also.
Dann lass uns doch über die Choreo sprechen. Achso.
Ich frage mich noch gerade irgendwie, ob ihr den AFM-Radio-Podcast hört oder ob überhaupt einer von denen so diese Spielzusammenschnitte und Spielerinterviews und Trainerinterviews hört.
Wenn ich das Spiel sehe, höre ich mir gar nicht.
Okay. Nicht. Keiner. Betretenes Schweigen. Ich bin total frustriert. Egal, macht nichts. Aber es gab zum Beispiel das Ding, dass die Taktik von Arminia Bielefeld ganz klar war, normalerweise Pressing spielen die und die leiten das Spiel nach außen. Also das ist so wie Tannenbaum-Dreieck in der Mitte. Du willst den Spielaufbau des Gegners auf außen zwingen, weil dann ist der Ball erstmal raus aus der Gefahrenzone. Bielefeld hat genau das andere Pressing gespielt. Die wollten, dass wir den Spielaufbau in der Mitte machen. Mit Kringe und mit Ball. Und deswegen sind wir auch dazu gezwungen worden, ganz viele Bälle hochzuschlagen, weil kein schneller Spielaufbau bei St. Pauli aus dem Zentrum gemacht werden konnte. Und das fand ich, war in dem Spiel echt top symptomatisch sozusagen. Dass wir das, was eigentlich ganz gut lief, die ersten paar Spiele, Flachpassspiel, Schnellspiel, überhaupt nicht zustande gekommen ist, weil wir mit Boll und mit Kringe auf der Doppel-6 einfach im Spielaufbau viel, viel zu langsam waren. So, und das hatte hier Krämer heißt ja der Trainer, ne? Der das dann irgendwie bestätigt. Und
deswegen fand ich es aber auch gar nicht so schlecht von Fronzek, dass er zur Pause Buchtmann in die Mitte und nach hinten gezogen hat, weil dann Buchtmann auf der 6 spielte. Ja. Es kam von einigen relativ laute Kritik daran, dass Kringe dann irgendwie weiter vorne, irgendwie einige haben ihn als Stürmer gesehen, habe ich jetzt nicht so weit vorne gesehen, da ist dann mal wieder mit reingegangen. Aber ich fand es eine clevere Idee, den ja doch am Ball extrem guten Buchtmann ein bisschen zurückzuziehen, damit er da versuchen kann, Impulse zu setzen. Das hat zwischendurch auch, glaube ich, ganz gut geklappt.
Darf ich eine Sache fragen? An den anderen Fußballexperten hier, den Fußballliebhaber. Wie findest du das, dass Bartels und Jatkowski nicht von Anfang an zusammenspielen?
Schwierig zu beurteilen. Ich weiß nicht, warum Bartels jetzt draußen war. Es hieß ja während der Vorbereitung, dass er irgendwie noch nicht so ganz geblickt hätte. Es gäbe jetzt Konkurrenz auf seiner Position. Ich fand die Aufstellung, mit der sie gegen Bielefeld angefangen haben, zumindest erstmal nicht unverständlich. Ich fand Bartels dann allerdings auch belebend. Würde nach den letzten Eindrücken aber wahrscheinlich tatsächlich auch beim nächsten Spiel Bartels und Schatowski beide von Anfang an bringen wollen. Die
müssen von Anfang an
spielen. Weil, also ich meine, die auch recht gut harmoniert haben und ich fand auch, dass da das Rotieren im Mittelfeld noch ein bisschen besser geklappt hat, weil die das beide ganz gut hingekriegt haben, die Plätze dann mal zu tauschen und die Positionen zu tauschen. Zumal Bartels inzwischen ja doch keinen ganz so schlechten Abschluss hat, auch wenn er leider nur das Aluminium getroffen hat.
Aber hast du das als generelle Aussage, Bartels spielt nicht mit Schatkowski zusammen, empfunden?
Nee, ich habe mich nur gefragt, wie kann man die beiden nicht spielen lassen? Also das sind die beiden, die sozusagen von dem, was sie am Ball können, was sie an Tempo, an Ballverarbeitung haben, immer jede Abwehr vor Probleme stellen. Und das Ding ist, Bielefeld war nicht das Oberteam. Bielefeld war nicht das Oberknacker-Team, die richtig hier mit schnellem Spiel und top, also Münster fand ich fast noch einen Ticken besser so als Bielefeld, egal, weil die halt noch klareres Spiel auf die Matte ziehen. Die haben das taktisch ganz gut gelöst, aber deswegen, als Bartels reinkam, war klar zu sehen, dass der irgendwie da über seine Seite Welle macht und dass die beiden sich suchen. So, das Problem ist, dass sozusagen im Zentrum, also bei uns liegt das Problem im Zentrum, auf der 6 und auf der 10. Da ist sozusagen, da fehlt Motor, da fehlt Staffelung, da fehlt die Bindung. Da ist der, und ich habe einen schönen Satz gehört irgendwie, ich meine, das ist jetzt gemein, aber Seppel, hier ein Kumpel, hat dann nach dem Spiel hier draußen gesagt so, Kringe spielt wie im Gelee. Also das war einfach so ein Bild. Ich habe immer das Gefühl, der spielt im Gelee. So, und hat das dann so nachgemacht. Egal, das ist jetzt kein Dissen von einem Spieler. Möchte mich auch entschuldigen, irgendwie hier persönlich hier Spieler anmachen, finde ich scheiße, aber da gab es ein paar gute Sprüche nach dem Spiel.
Aber wenn wir es gerade von Spiel haben, wie findest du es denn, dass Schatkowski auf rechts spielt? Irgendwie gab es da ja auch einige, die meinen, wie kann der den auf rechts stellen? Das ist doch ein Linksfuß, der muss links außen. Ich frage mich, ob die irgendwie schon mal was von einem Inverse Winger gehört haben. Aber so insgesamt finde ich das jetzt nicht unbedingt dumm vom Trainer Schatkowski auf rechts zu stellen.
Nee, das ist völlig in Ordnung. Also das machst du heutzutage so, dass du sagst, der Rechtsfuß spielt auf links und der Linksfuß auf rechts, weil du damit sozusagen das rechtzeitige Einknicken zum Zentrum hast und damit hast du dann sozusagen den besseren Fuß im Zentrum. Also der rechte Fuß ist, wenn du von der linken Seite kommst, zentraler und damit hast du eine bessere Schussposition für gerade Schüsse. Die musst du dann aber auch suchen. Und wenn du die nicht suchst und das nur sozusagen in Tiki-Taka-Toe-Spiel bis zum 16er geht sozusagen und keiner schießt, dann kannst du auch sagen, ey, dann lass ihn links spielen, weil dann geht er noch weiter, weil dann hat er den linken Fuß außen, dann gehst du die Außenlinie weiter runter und dann kommen die Bälle sozusagen von der Grundlinie zurück. Und das wäre dann vielleicht sogar die schlauere Idee. Also von daher.
Wobei du für die Grundlinie. Wie heißt der Fachbegriff dafür? Was hast du gerade gesagt?
Inverse
Winger.
Winger.
das inverser Flügelspieler. Wobei du für die Flanken von der Grundlinie ja eigentlich wieder die Außenverteidiger hast.
Und so eine Diskussion führst du mit einem Typen, der von linker Läufer redet?
ich kann auch ein bisschen Englisch, das geht schon. Ey.
Kann überhaupt nicht mehr folgen.
Inverse Winger. Winger.
Wie ist denn unsere Ersatzvariante? Was machen wir denn, wenn Buchtmann nicht mehr spielt? Buchtmann hat jetzt in 3 Spielen 3 gelbe Karten, im DFB-Pokal auch eine, das heißt, er ist bald gesperrt.
Wer
spielt
denn für ihn? DFB-Pokal ist ja nicht, ist ja, ja nicht für den
aber er hat 3 in 3 Ligaspielen. Was machen wir nach der 5.? Wer spielt dann?
Meier?
Meier ist noch nicht so weit.
Es fehlen mir so ein bisschen die Alternativen.
Nee, es gibt keinen Zehner, das Ding ist halt das Problem. Also, dass sozusagen Buchtmann als Zehner bis jetzt, finde ich, am überzeugendsten war. Also Buchtmann als derjenige, der im Zentrum spielt. Ich weiß nicht, ob Tiedas spielen kann. Wir haben eigentlich keinen richtigen Zehner.
Was denn mit Daube, wenn er wieder fit ist?
Daube hat es irgendwie nicht gerissen, finde ich. Also auch das Hochgejubel von Daube bis jetzt. Also ich habe da bis jetzt noch keine richtige Zehner-Ambition gesehen. So. Ich habe noch keinen Daube gesehen, der als das Top-Talent oder so. Ich finde, der wird ziemlich gut geredet, spielt meistens sehr unauffällig, traut sich nichts. Ein Zehner muss wirklich sich trauen und spielen. Beide Füße und...
Bartels hat es schon mal versucht, irgendwann als Ersatzzehner. Das sah auch nicht wirklich gut aus.
Nee.
Also rächt es sich doch, dass Azuzi den Messi nicht gekriegt hat.
Nein, wir haben ja Maldini in unserem Kader.
Achso. Ja, Bielefeld-Spiel abgehakt, außer der Choreo.
Rico. Ja, ich lese ja den ganzen Tag das Forum, sozusagen qua Ehrenamt.
Ich denke, du arbeitest nicht.
Ja, ich guck ab und zu mal drauf.
Auf die Arbeit.
Und ich finde das gut, wenn ab und zu mal ein bisschen gefrotzelt wird. Und das war jetzt ja nicht unter aller Kanone, ja, genau.
Unter aller Sau wäre besser.
Weil, ja, echt.
Vielleicht beschreiben wir mal ganz kurz, was du
Karlauer sehen, Beauftragter. Ja, es war zu sehen, ein Landwirt, nennen wir es mal, zu erkennen an einer Forke im Overall mit dem Bielefeld-Wappen, richtig?
Der hatte einen Blaumann, genau.
Blaumann,
eine Latzhose, genau. Mit nackigen Oberkörper, so. Also der hatte nur eine blaue Latzhose an.
Ah, hat das auch eine Symbolik, oder ist das so?
Nee, kein Hemd.
Der war das einfach... ist wirklich Mode-Podcast.
Und dann neben ihm weiter gruppiert ein süßes Schweinchen mit Schal vom kleinen HSV und ganz daneben, das weiß ich nicht mehr, was war das für ein Tier? Das war
ein Scheißhaufen.
Das war der Scheißhaufen mit HSV-Fahne drin, genau. Spruchband dazu, Bauer sucht Sauerhaufen. Fand ich großartig. Also ja. Auch zur Halbzeit, richtiger Zeitpunkt. Und ich meine, wenn sich da jetzt Leute aufregen und sagen, man provoziert bei St. Pauli seinen Gegner nicht, hallo, also...
Dann soll man nach Münster mal gucken.
Ja, nee, man muss sich ja nicht unbedingt nach unten orientieren. Das ist ja auch nicht immer geil.
Okay.
Aber so eine Frotzelei, das ist vollkommen in Ordnung. Man fährt doch auch auswärts, um ein bisschen gehasst zu werden. Also, oder nicht? Das ist so.
Ja, zumal es gibt da ja.
Wenn man das sportlich nimmt.
Zu und die Achse des. Wie nennen
die Achse
die
sich? Des Blöden.
Des Blöden kenne ich, genau. Die Achse des Blöden.
Ach, die nennen sich bestimmt anders.
Ja. Ist ja jetzt auch nichts Neues. Und
das ist der verlängerte Hamburger Weg.
Also der Hamburger Weg führt nach Bielefeld.
Ja, so, genau. So. Ja, ich wollte einfach nur noch mal sagen, ich fand die Kurve gut und da kann man ruhig sich 4-5 Mal in der Saison leisten, so ein Ding. Und
Wolf möchte eine Widerrede leisten.
Nee, das ist keine Widerrede, sondern das ist sozusagen, ja gut, vielleicht hast du recht, das ist eine Widerrede. Nein, ich finde die Choreo auch saublöd und geil. Also ich fand die so dumm, platt,
ja,
wie sie ist, fand ich die als Choreo gut, weil ich finde aber auch so diese ganzen kryptischen Sachen geil. Also was Hansa Rostock damit hier für Gentrifizierung im Schanzeviertel, bla bla bla. Das fand ich irgendwie, das war so mehr so die andere, die intelligente Nummer sozusagen, wo sie sich da auseinandersetzen und irgendwie, ich weiß nicht, ob man zu Bielefeld, Hannover 96 und dem HSV irgendwie eine intelligente Choreo hinkriegt, kriegt man nicht hin, macht man so. Was mir aber da sozusagen als synchrones Beiwerk einfällt, ist sozusagen, wenn die Gegnerin Spieler auflaufen, da gibt es aus der Süd ein gellendes Five-Konzert, ja, sozusagen.
Das
so, hä, geht nicht, weiß ich nicht. Das geht genauso zu der Choreo. Und ich weiß, Kumpel von mir steht in der Süd sozusagen und der hat da die Leute davor, die echt auf übelste Art und Weise Gegenspieler bepöbeln. Du Arschloch, Wichser, keine Ahnung, ist noch ganz harmlos. Und das ist sozusagen da auch eine weit ausgebreitet so. Und da ist die Frage sozusagen, Ich mache jetzt hier wieder den Ziselierer, ne? Das ist scheiße, ja. Ne? Wieder hier voll die.
Ja, ja,
das finde ich blöd. Also mich hat's genervt, dass am Anfang beim Bielefeld-Spiel die gegnerischen Spieler ausgepfiffen wurden. So. Das hat mich genervt.
Also ich sehe auch kurios, als Fan sehe ich auch sportlich. Also ich finde, wenn ein vermeintlicher Gegner, jetzt mal so in Tüllchen, ne, man ist ja immer noch, man wird sich ja immer noch mit zivilisatorischen Bremsen in den meisten Fällen, sich da die Mühe macht, um mich so richtig gut zu verarschen, dann respektiere ich das so ein bisschen. Und Pfeifen ist für mich so, oh, so eine ganz schlimme Art, also da finde ich, das ist, da hat sich niemand Mühe gemacht, das ist nicht intelligent. Pfeifen hasse ich wie die Pest. Also ich respektiere die sportliche Leistung der gegnerischen Mannschaft. Ich respektiere das, wenn die Gästefans mich intelligent verarschen und sich da Arbeit machen. Eigentlich ist es ja so, je mehr Arbeit sich jemand macht, um mich verarschen zu können, das wertet mich ja irgendwie auch auf und so. Ich sehe das von der Gegengrade, sehe ich das mit den Beschimpfung und so. Ich sehe das immer nur so als aufrührerischen Mob. Also ich sehe dann, da passiert was und Leute kommen irgendwie in Rage. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich finde, da muss man auch so ein bisschen darauf hinwirken, dass da die Leute so eine eigene Größe entwickeln, sowas auszuhalten, oder? Also was sagt denn der Fanladenmensch dazu?
Die Blicke gehen gen Justus. Ja. Ach, dazu sage ich gar nichts. Ich sage dazu, dass ich das früher super fand, als mal zum Beispiel sich an Ulf Kirsten so abgearbeitet wurde, dass er sich so aufgeregt hat, dass er irgendwie gelbe Karten gekriegt hat und das überhaupt nicht ertragen konnte, dass er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen wurde, dass immer nur gesungen wurde, Kirsten ist an allem schuld. Da hatte ich das Gefühl, dass man als Fan mal ins Spielgeschehen eingreifen kann. Und zwar, indem man sich einen Spieler ausguckt und den so unfassbar auspfeift, so unfassbar gegen ihn singt. Das ist eine wenigen Male, wie lange gehe ich jetzt zum Fußball, seit 20 Jahren oder so, wo ich das Gefühl hatte, das bringt mal was, was ich mache und nicht nur mir selber viel Spaß, sondern irgendwie aufs Spielfeld. Und da hat Pfeifen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, Gegenspieler auszupfeifen.
Aber wenn sie auf den Platz kommen, da ist noch nichts passiert, einfach als Begrüßungsformel das gellende Pfeifkonzert, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie platt und hohl, finde ich, ganz ehrlich, es ist stumpf, es ist monsterstumpf.
Ja, okay.
Das ich finde es stumpf.
Nicht das Allertollste, aber es ist auch nicht das, woran ich mich jetzt.
Also ich glaube auch, wir haben schlimmere Probleme. Ich finde es auch doof, aber ich finde es jetzt nicht so dramatisch schlimm. Da haben wir echt andere Sachen. Aber wo du gerade Kirsten sagst, ich fand, das haben wir beim ersten Spiel super gemacht mit Rob Friend. Der war ein bisschen cooler und hat sich nicht ganz so davon.
Ja, klar, das lag natürlich auch an Kirsten, dass er sich da so drauf.
Was hat er denn eingestellt? Was war denn da der Anlass?
Ich glaube gar nichts war der Anlass. Das war halt, Ulf Kirsten war der Anlass genug, sozusagen.
Aber dann dreh das Ding doch mal um. In Offenbach, Philipp Trojan, wirklich irgendwie vom gesamten Biberer Berg, der irgendwie quasi fast irgendwo an die Wand gekloppt irgendwie. Das war nicht schön, ey. Das hat nicht geschockt. Also, keine Ahnung. Es geht auch nicht
natürlich
um schön,
ist das scheiße, wenn das gegen den eigenen Spieler ist. Das ist logisch.
Ja, aber das ist doch irgendwie, das ist doch so dieser stumpfe Mechanismus des ewig Gleichen, so irgendwie, der finde ich so. Also mich nervt das so als Teil der Normalität, der dumpfen Fußballnormalität. Ja, das weiß ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch so ein Deluxe-Liebhaber oder irgendwie, oder mag halt irgendwie das Elitäre oder sonst was, was St. Pauli vielleicht mal eine Zeit lang ausgemacht hat oder sowas. Und das ist auch eine stumpfe Nummer, kann man auch drüber nachdenken, aber.
Also so Gesinge wie alle auf die Acht höre ich in keinem anderen Stadion. Das finde ich immer nur bei uns. Finde ich schon wieder fast kreativ.
Zumal ich noch einen Unterschied machen würde zwischen vor dem Spiel alle pauschal auspfeifen, einfach weil sie vom Gegner kommen, und Spielern, die sich im Spiel in irgendeiner Form was zu Schulde kommen haben lassen, wobei zu Schulde kommen lassen jetzt irgendwie sehr hart ist für, der hat unseren Liebling umgenietet.
Ja, aber vielleicht sogar, aber vielleicht auch mit Recht, das weiß man nicht.
Alle auf die 7 nach dem Bielefeld-Spiel fand ich irgendwie sehr angebracht, und sowas finde ich dann auch wieder, ja, nicht niveauvoll, aber es gehört irgendwie dazu, und wenn sich da einer gerade mal fröhlich keine gelbe Karte dafür abgeholt hat, dass er eigentlich hätte rot sehen müssen, dann finde ich, kann man da auch mal seinen Unmut gegenüber dem Spieler artikulieren.
Wobei sich alle auf die 8 viel besser singt als alle auf die 7. Also man sollte dann die Trikotnummern auch nochmal arbeiten.
Ja.
Gut, dann haben wir die letzten Spiele bereits abgehakt und damit den Fußballpart. kommen wir zu der Diskussion, die uns die letzten Wochen zumindest fernseitig sehr beschäftigt hat, nämlich der Text Bullen aus der Kurve, der in der Basch erschienen war. Wir haben vorher schon mal besprochen, wollen wir überhaupt drüber reden, haben wir da überhaupt unterschiedliche Meinungen zu, und wir haben uns jetzt erstmal auf ein Eingangsstatement geeinigt, das ich jetzt mal in den Raum schmeiße, das da lautet, der Text in der Basch hätte besser sein können, definitiv. In der Sache hat USP völlig richtig entschieden. Und die zwei Texte, die Basch jetzt nachgeschoben hat als Kommentar, haben das Ganze wieder glatt gezogen, sind lesenswert und jeder sollte sie mal lesen. Ich eröffne die Runde. Wortbeiträge können jetzt gerne geäußert werden.
Fabian Boll hat ja in Facebook auch noch geäußert, dass es da wohl eine Zusammenkunft gab und er selber das alles nicht so wild sähe, was das Ganze ja vielleicht auch noch mal ein bisschen entschärfen könnte. Immerhin ist er gleich mehrfach betroffen gewesen sozusagen. Bis auf aus der Kurve, da wollte er wahrscheinlich eh nicht rein.
Ich wollte gerade sagen, der ist nur Polizist, also mehrfach.
Und St. Pauli.
mehrfach Polizist. Ach so, mehrfach. Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Okay.
Ja, was soll man dazu sagen? Also ich meine...
Oh, vielleicht können wir ganz kurz auf den nächsten Übersteiger verweisen.
Ja, der das natürlich... der löst es dann auf. Montag... Montag gegen Dresden kommt ein neuer Übersteiger und da ist von Fakten bis Gossip zu dieser Thematik alles drin, Artikelserie, ich glaube 25 Seiten insgesamt, muss man sich kaufen, dann ist man im Bilde. Nein, ich glaube, es kommt nur ein Vorwort vor, oder?
Jetzt habe ich den Werbejingle
verpasst. Nee,
muss man sich kaufen,
dann ist man im Bilde, ey, das war auch schön.
Du schreibst doch einen Artikel über...
Ja, ich schreibe einen Artikel... Über die Thematik an sich rundrum, da wollte ich eigentlich hier nicht so viel drauf eingehen, weil ich dann gleich wieder einen Hals habe. Also so. Ich schreibe einen Artikel über den Internetmob bei St. Pauli. Mal sehen, was da so rumkommt.
Danach bist du dann deinen Moderatoren-Account im Forum kündigen.
Ja, weiß nicht. Nee, ich bin ja Admin. Ich entscheide ja, wer rausfliegt. Die normative Kraft des Faktischen.
Sehr gut, wunderbar.
Alter, Left Winger, ne, wie hieß er?
Inverse Winger.
Ich bin raus hier.
Den nächsten Podcast machen wir auf Latein.
Da gibt es gute Vorbilder dafür.
Ach, tatsächlich, ja, ach, ja stimmt. Kolinas Erben. Ja, die haben, ach, das sind auch Freaks.
Ne? Alex Heuer hat jede Sendung mindestens ein lateinisches Zitat und weit über das, was Asterix kann, hinaus, also muss ich sagen. Ja, möchte noch jemand die...
Asterix kann ja kein Latein, das sind die Römer, die Latein.
Ja, da ja. Geht schon los. Asterix ist nämlich Franzose, Digga.
Digga, genau. Möchte noch jemand die Polizisten aus der Diskurve-Diskussion fortführen oder können wir uns auf das Statement einigen?
Die Diskurve.
Diskurve.
Die Diskurve, die Polizisten aus der Diskurve, das finde ich gut. Okay, egal.
Okay, abgehakt. Ja. Nächster Aufreger. Capitano Fabio Morena wechselt von SV Sandhausen zum HSV 2. Wolf, magst du nochmal sagen, warum das ein super Marketing-Erfolg des HSV ist?
Weil sie durch geringen finanziellen Einsatz einen erheblichen Image-Schaden dem FC St. Pauli beifügen könnten, oder vielleicht ist das gar nicht beabsichtigt, aber ein Menschen, der uns sozusagen durch seinen Verbleib damals in der dritten Liga und eben das Nicht-Weggehen von St. Pauli sozusagen und als Kapitän lange Jahre sozusagen den Team zusammengehalten hat, mit dem wir dann irgendwann wieder auch in die zweite Liga aufsteigen konnten, ist meine These sozusagen, den jetzt zum HSV zu lotsen, zum HSV 2, wirft ein Bild auf den FC St. Pauli als kapitalistisch hartherzigen Verein, der sozusagen nicht würdigt, was oder nicht würdigen möchte oder es nicht tut, was Fabio damals an Selbstlosigkeit sozusagen für seine eigene Karrierewahl in den FC St. Pauli investiert hat. So, und deswegen glaube ich, ist das ja.
Wollte er denn zurück oder wollte er damals bleiben? Weiß man das? Also sonst ist das Argument natürlich hinfällig, wenn er weg wollte.
Er wäre gern geblieben.
Ja? Ganz sicher. Okay. Klar. Ja, weiß ich nicht.
Aber das wollen auch alle. Also ich meine, hast du schon von einem gehört, der weg wollte, außer jetzt Rufen Hennings sozusagen? Der
Max Kruse wollte sicherlich auch weg.
Den ist hier Alex Ludwig.
Also okay. Leute geben die, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich zu 98% finanziell, wollen doch hier weg, okay. Oder?
Was ist denn mit dem, der sich sportlich verbessert hat? Felix, wie ist er nach Luz?
Der spielt jetzt in Elversberg.
Genau. Ja, habe ich auch gesehen. Wo ist das und wo spielen die?
Saarland.
Die
spielen in der dritten Liga.
Mann. Saarland. Hm. Dritte Liga.
Oh. Aber er hat die Haare schön.
Hat er noch? Ich habe es nicht mehr, aber nicht verfolgt.
Aber wir sind schnell abgekommen davon. Ne? Meine These bleibt einfach so als kryptische,
nee, also
kryptische Marketingstrategie. So
ich lese ja wenig auf die so sozialen Netzwerken, aber ich habe irgendwie gelesen, emotional eine Vollkatastrophe, menschlich kann ich das verstehen, dass er wieder nach Hamburg will und hier noch ein bisschen Fußball spielen will. Und ich glaube, das fasst es. Ist fast zum ersten Mal irgendwas, was ich sagen will, in 160 Zeichen gut zusammen.
Ich sehe aber den Marketing Effekt jetzt nicht so wie du irgendwie. Die das interessieren könnten, sind entweder St. Pauli-Fans, denen ist es egal, wenn der HSV so eine Aktion macht, und die anderen werden die HSV-Fans, die eh sagen, alle Scheiße, was hier kommt. Ja.
Ach Leute, ey, ich bin da echt voll leidenschaftslos. Und ich weiß nicht, also Mike ist da so ein bisschen anders. Und wahrscheinlich, also mache ich mich jetzt noch unbeliebter, aber mir ist das tatsächlich total Wumpe. Das sind Leute, wir haben es vorher ausgerechnet, es gibt ungefähr 600 Arbeitsplätze bundesweit, die in Frage kommen. Für so einen 33-jährigen Menschen mit Familie.
Ohne Familie gäbe es 3000 Plätze?
Nein, das ist nicht im Zusammenhang zu sehen, sondern kommt als weite Variable erschwerend hinzu. Herrgott, ey, hier sind schon Leute von Rostock zu St. Pauli gewechselt und wieder zurück, und
diese neue
Kieler sind ja auch noch immer im Lostopf, wenn hier in Norddeutschland Fußballjobs gesucht werden.
Fabi Morena ist für dich ein ganz normaler Spieler, ist ein austauschbarer Spieler wie jeder andere. So.
Ja.
Also ich habe dem ja sozusagen so eine Stammhalter- oder Hierbleiber-Rolle so zugespielt oder sozusagen so rein interpretiert. Ja. Und das war damals das Ding, dass dann nämlich auch die anderen, Benny Adrian war da noch dabei, glaube ich, Marvin Braun, bla bla bla, die alle irgendwie hätten weggehen können, so, und dadurch, dass Fabio gesagt hat, ich bleib hier, sind die auch da geblieben, so. Das war damals der Stamm sozusagen, der in der dritten Liga gesagt hat, wir spielen hier weiter, trotz Abstieg. So, und das finde ich schon eine andere Rolle als irgendwie ein Kieler oder ein Rostocker oder sonst wie. Da gibt's
Sebastian Wink.
Du sagst gerade trotz Abstieg, der Abstieg war ja vorher, Morena ist richtig. Irgendwann mitten zu Drittliga-Zeiten gekommen, das heißt, der hat sich da jetzt auch nicht verschlechtert, sondern nur möglicherweise einer Verbesserung ein Nein erteilt.
Stimmt, richtig. Und es ging aber darum, als es richtig eng aussah in der dritten Liga, sozusagen, ich weiß jetzt, den Zeitpunkt kriegt es nicht auf die Reihe, aber sozusagen, da war klar irgendwie zu sagen, okay, ich bleib dritte Liga, ich bin hier, sozusagen. Und das war sozusagen, da waren Vertragsverhandlungen da, und er war einer der ersten, der gesagt hat, ich bleibe, und das war sozusagen, wurde als Startsignal dann auch stilisiert, dass dann auch Florian Lechner oder sonst wie gesagt haben, okay, bleiben wir hier, gehen wir nicht weg. Wer weiß, vielleicht was ja.
Also weil du mich schon ansprichst, Wilko, für mich war Morena einer derjenigen, die ich vielleicht ein bisschen heroisiert habe, die ein bisschen auf einem höheren Podest standen als die meisten Profis bei St. Pauli, in die Kategorie Eger, Lechner, Gunesch, wie auch immer. Und von diesem Podest hat er sich mit dem Wechsel aus meiner Sicht geschubst. Das ist nichts Schlimmes. Ist völlig in Ordnung, darf gerne woanders hingehen. Ich hätte es lieber gesehen, wenn er zu Norderstedt oder Eichede oder Wiki gegangen wäre. Dann hätte das, glaube ich, überhaupt gar keine Probleme gegeben. Er hätte sicherlich auch zu St. Pauli 2 gehen können, aber da war jetzt durch die Verpflichtung von Rahn wahrscheinlich auch einfach kein Platz mehr. So. Von daher stellte sich die Frage wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, also diesen unantastbaren Heldenstatus, den hat er sich dadurch angekratzt. Da würde er gut mit leben können, das ist auch nichts Schlimmes. Und Hauptsache, er kriegt das Geld, das ist da ihm auch gegönnt. Er kriegt beim HSV 2 bestimmt auch mehr Geld, als er bei Wiki, Eichede und Norderstedt bekommen hätte.
Ja, vielleicht zusammen.
Wahrscheinlich. So, von daher ist es auch völlig okay. Und ich denke, es ist einfach nochmal eine weitere Kerbe in dem Baum, den man sich selber gebaut hat mit meine verflossenen Lieben. Und das allererste Ding, was mir da unheimlich wehgetan hat damals, war Carsten Wehlmann. Inzwischen bin ich da viel distanzierter und viel gelassener, und das kann mich nicht mehr umhauen. Aber ich hätte mich halt gefreut, wenn Fabio sich für einen anderen Verein entschieden hätte.
Aber wird Fabio Morena auch von Volker Ippich beraten?
Ja, das ist ja auch unstrittig. Niemand, der zum HSV geht, kann ein glücklicher Mensch sein.
Guck dich doch mal zu deiner Linken um.
Das steht ja wohl außer Frage.
Ja, und was machen wir jetzt mit dem am 28.? Also pfeift man den aus?
Hey, das ist darf die große man ja nicht. Frage, ja.
Beklatscht man den zumindest bei der Mannschaftsausstellung? Gibt es bei der zweiten Mannschaft überhaupt eine Mannschaftsausstellung? Wahrscheinlich ja. Klatscht man den oder lässt man den links liegen und arbeitet sich gar nicht an ihm ab? Was wird da, also gar nicht, dass wir das jetzt vorgeben, was da passiert, aber das habe ich mich gefragt, als ich den Wechsel gehört habe, boah, Alter, so kurz vorm Derby wird das bekannt gegeben, so, was ist denn, wie reagieren die Fans so? Oder wie reagiere ich selber? Also ich finde ihn immer noch irgendwie, Mike hat es ganz gut zusammengefasst, passt irgendwie so ein bisschen, wie ich das auch denke, aber ich glaube, ich würde trotzdem immer noch ihm zuklatschen.
Ja, klar.
Genau, also nicht, wenn er ein Tor schießt, sondern zu Beginn des Spiels sozusagen.
Ich würde ihn höflich begrüßen. Ich hätte es enthusiastischer getan, wenn er mit Eichede gekommen wäre. Aber das Problem wäre mit Eichede ja gewesen, dass er dann an der hohen Luft aufläuft vor 100 Leuten. Und jetzt spielt er ja, das können wir vielleicht noch sagen, 28.8. Derby, Millerntor statt hohe Luft.
18.30.
18.30 Anstoß, Karten vorher kaufen, um Schlangen zu vermeiden. Also ich würde ihm höflichen Applaus spenden, aber eben nicht mehr lautstark bejubeln und ihm eine Tapete malen mit Fabio, mein Herz, endlich bist du wieder da.
Wie du das sonst ja weißt, für so viele Spieler schon gemacht hast.
Für ihn bei Eichede gemacht hätte.
Schreib doch Welcome back, Capitano.
Nee, hat er sich. Nee?
Ja, das, und das aus dem Capitano nicht. Dann schön die Raute machen. Aus dem O des Capitano die Raute machen.
Dann wissen wir ja, was Wilko jetzt in den nächsten Tagen zu Hause so malt.
Ja.
Also ein Kiezheld ist er für mich nicht mehr.
Aber er kann sich dann natürlich gerne einbringen, wie wir gelernt haben, wenn er möchte. HSVer dürfen auch, ne? Oder? Ja. Also wenn sie im Viertel wohnen. Okay.
Das tut er aber nicht, glaube ich.
Das weiß ich
nicht. Warum nicht?
Im Viertel wohnen? Warum nicht? Ach so. Vielleicht, weil die Mieten zu teuer sind, das weiß ich nicht.
Der Mann muss sparen, wie wir gelernt haben.
Gentrifizierung, ja. Gut, haben wir das Thema auch weg. Dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Ausblick auf die nächsten Spiele. Und wir haben uns darauf geeinigt, die anderen sind so weit weg. Dresden haben wir schon erklärt, das kommt am Montag mit dem neuen Übersteiger raus. Und
ja, die haben extra nochmal Dresden auf Montag gelegt, damit wir schön abends einen Übersteiger verkaufen können.
Ja,
der letzte war katastrophal gegen Dresden. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das war
schwarzes Cover, es hat geregnet und ein Montag im Winter. Das war der beschissenste Heftverkauf meines Lebens. Ich habe alle gehasst. Schon vor Anfang. Alle.
Zu Recht. Also schönen Gruß an unseren Layouter, der gerade schwitzt. Aber das Spiel, was näher liegt, ist jetzt ja schon Freitag 20:30, wo wir in der letzten Sendung justus aufklären konnten, warum das so ist. Wegen dem Länderspiel, was jetzt gerade parallel läuft. Deutschland gegen Paraguay. Ihr werdet es alle sehen. Wir spielen in Bochum. Und wie hoch gewinnen wir denn da?
2-1.
1-0.
2-1. Zu guter Paso macht ein Tor.
Leute, wir gewinnen doch nie in Bochum.
Natürlich gewinnen wir in Bochum.
Auf 2-1. Gar keinen Fall gewinnen wir in Bochum.
2-1.
Nie und nimmer.
100 pro.
Wir sollen 2 Tore schießen.
Ja, Lennart. Eins Bartels, eins Tee, damit sich hier Wolf und Mike nicht in die Haare kriegen. Nee, da wird überhaupt nichts gewonnen. Also das tut mir jetzt leid, das so sagen zu müssen, aber das ist, da redet ihr Unsinn. Das...
Hast du uns nicht letztes Mal noch sowas wie auf Platz 5 getippt?
Ja, da wusste ich aber auch noch nicht, dass wir weniger als ein Vierteltor pro Spiel schießen. Die Chancen sind ja auch da. Also,
warum weniger als ein Vierteltor?
Ja, weil wir ja in Bochum auch, ja, so, wir schießen in Bochum auch kein Tor. Das ist halt...
Ein Fünfteltor pro Spiel.
Wir drehen einfach den Trend um und Schatkowski trifft gegen seinen Ex-Verein. Und nicht so guter Paso gegen uns.
So guter Paso trifft und Schatkowski trifft auch. Dann haben wir schon mal 2 Ex-Spieler, die gegen ihren Ex-Verein treffen und dann...
Kommt T.
Genau.
Dann kommt Mike einfach mit dem klareren Fußball-Sachverstand ja. ins Spiel und Bartels macht noch einen Lattentreffer, damit ich dann in der Subkategorie dann auch ein bisschen recht behalte.
Eine Subkategorie Pfosten und Lattentreffer,
genau.
Super. Ich sag, wir verlieren 2-1, aber ich freue mich trotzdem auf Bochum.
Genau, das haben wir vorhin auch noch gesagt. Schönstes Stadion Deutschlands, war die Meinung.
Ja.
Mag das nochmal jemand begründen?
Klar.
Sag nochmal, warum. Genau, weil die Straße dahin so schön ist.
Nee, weil die Straße dahin so schön ist. Natürlich, ey, das ist die Einleitung dahin. Die Einleitung zum Stadion, der Weg zum Stadion gehört dazu. Du siehst dann irgendwann in so einer komischen Ruhrpottstraße irgendwie so die Träger der Tribüne rausraken. Aber wenn du im Stadion bist, also erstmal ist das Ding sozusagen, wir sind immer auf die Presseplätze angewiesen sozusagen, wo wir sitzen. Und das sind Presseplätze, wo du in der 10., 12. Reihe sitzt. Du sitzt mitten drin. Und das ist auch bei den anderen Kurven auch so. Du bist tierisch nah dran am Rasen, am Spielgeschehen. Ich glaube, jeder Platz hat Top-Sicht sozusagen. Und es ist irgendwie, es hat eine englische Atmosphäre. Also es hat eine echte, ich finde, es ist purer Fußball irgendwie und.
Also wie früher England.
Ja, wie früher England, ja, okay, scheiße, das ist der linker Läufer, ne? Kommt jetzt wieder zurück, ey, und nicht Inverse Winger, okay, das ist, da heißen die Stadien anders. Nee, das ist einfach ein pures, geiles Stadion. Ich kenne ein paar Leute im Ruhrpott sozusagen, die sagen, die gehen gerne nach Bochum.
weil überall anders ausverkauft und da kann man immer noch hingehen, um, wenn man Fußball gucken will. So. Und irgendwie das ist da ein bisschen mit am Start. Ich find's gut. Ist, glaube ich, ein Stadion ohne Oberrang, ne? Ja. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Das ist richtig so, ist ziemlich eng, ziemlich kompakt, ziemlich steile.
Ein Schmuckkästchen.
Ein Kästchen, aber irgendwie ein richtiges, lebendiges Kästchen ist das. Oh.
Aber Peter Neururer.
Den wir zuletzt bei seinem ersten Spiel dann.
Stimmt, da ging's los.
Da ging's los mit Peter Neururer.
Und jetzt wird's enden, ganz klar.
Ja, aber ihr sollt einen armen alten kranken Mann nicht ärgern. Das ist, das macht man nicht.
Meinst du jetzt mich oder Neuro?
Ja, beide.
Willst du jetzt über diesen Fanbrief noch reden eigentlich?
Oder? Ach, möchtest du das gerne? Ja, inzwischen hast du ihn gelesen, dann mach das doch.
Achso, ich dachte, du fragst mich jetzt.
Achso, ich frage, dann muss ich was vorbereiten. Nee, ich habe einfach festgestellt, dass ich den Brief der Münsteraner Polizei gelesen habe und sofort eine intern hochgeschnellte Abwehrmauer vor mir stehen hatte. Wo ich mich einfach nicht willkommen geheißen gefühlt habe. Und es war bei dem Brief jetzt anders. Allein schon, weil mir offen gelassen wird, ob ich da mit dem Shuttlebus fahre und ob ich da mein Getränk dabei habe im Shuttlebus oder ob ich zu Fuß gehe. Und es wird nicht einfach pauschal links und rechts ist beides scheiße, sondern es wird Rassismus verurteilt. Also es waren so ein
paar Punkte. Sexismus und Homophobie, glaube ich.
Genau, auch noch dabei. Ich fühlte mich einfach von dem eher willkommen geheißen, in Anführungsstrichen, wenn sowas möglich ist bei einem Polizeibrief, als zum Beispiel in Münster.
Ja.
Und da du sagst, du liest die alle zwei Wochen, kannst du jetzt ja sagen, das ist
oder nicht? Ja, stimmt, glaube ich auch. Aber also ich frage mich halt immer, was wollen die eigentlich damit erreichen? Ich glaube, es gab mal eine Schulung für Einsatzleiter an Bundesliga-Standorten, dass man sowas schreiben sollte. Und mich würde mal der Grund interessieren. Also das steht ja immer drin, steht jetzt in Bochum auch drin, Pyrotechnik ist verboten. Ich schreibe da ja auch nicht rein, dass ich keinen ermorden darf. Das ist ja nur, das weiß ja nur jeder. Also ich meine, ich muss ja nicht die Gesetze nochmal aufführen. Das ist mir immer völlig schleierhaft.
Wird da so viel gemordet in den Stadien eigentlich?
Aber wird so viel Pyro gezündet? Und wer will Pyro zünden, liest dann den Polizeibrief und sagt, ah scheiße, das ist ja verboten.
Darf ich gar nicht.
Also ich meine, das ist ja die Frage.
Das ist natürlich ein Argument.
Ich wollte ja auch noch nicht 100 Leute umbringen und dann lese ich das, dann gucke ich im Grundgesetz, ach scheiße, ist verboten, mach ich jetzt doch nicht. Also ja, also das finde ich halt immer so ein bisschen merkwürdig. Wenn ein ernsthaftes Anliegen dahinter ist, dass man es Gästefans wirklich so angenehm wie möglich machen will, dass man da informieren will, das tut es ganz gut, mit welcher Straßenbahnlinie fährt man wie, wohin. Sie können auch zu Fuß gehen, steht da ja auch drin, es ist nur 1,5 Kilometer vom Stadion oder so, die Busse parken da, dann gehen Sie bitte da und da lang und außerdem weisen Ihnen Uniformierte gerne den Weg und helfen ihnen und so. Das ist ja eigentlich alles ganz nett. Bloß ich erinnere mich an das letzte Spiel in Bochum und da war die Polizei nach dem Spiel auf jeden Fall eine Vollkatastrophe. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einem Polizisten so angelegt, dass ich ihn wirklich 5 Minuten lang eigentlich nur noch angeschrien habe. Und dann nützt mir auch der tollste Polizeibrief nichts und vielleicht bin ich da jetzt eben auch ein bisschen unvoreingenommen. Ach, die haben,
grob.
Nö, die haben mich so ein bisschen verarscht. Das ist jetzt irgendwie eine lange Geschichte, das zu erzählen, aber sie haben mich als Fanbetreuer so ein bisschen missbraucht, in Anführungszeichen.
Aber vielleicht ist das genau von dem Polizisten geschrieben worden, der damit quasi dir die Friedensblume reicht.
Das kann sein. Wir haben uns sogar, er hat sich sogar nachher bei mir entschuldigt danach. Also nach meinen 5 Minuten Anschreien hat er gesagt, oh ja, sie haben ja recht. Und hat sich bei mir entschuldigt, wir haben danach sogar telefoniert und er hat sich nochmal entschuldigt und hat gesagt, das war wirklich nicht so gut, wie ich das gemacht habe. Vielleicht, ich habe den, naja, glaube ich aber nicht, der war nicht so einsatz, so hoch war er nicht, dass er so solche Briefe, Einsatzleiterbriefe schreibt.
Wenn du die Nummer noch hast, ruf den doch jetzt mal an und frag, ob der nicht geschrieben hat, dann nehmen wir das mal mit auf.
Aber vielleicht sehe ich ihn, ja.
Okay, zum Abschluss noch einmal eine Tipprunde. Wolf, du sagst, wir gewinnen 2-1?
Ja.
Dorit?
Langweilig, aber würde ich auch tippen.
Okay, Gilko?
Das heißt, wir senden jetzt noch vor dem Spiel und so,
ja,
ne?
Ja, komm, morgen. Ich setze hier unter Druck jetzt.
Oh, wir verlieren 2-0.
Oh. 3-0 Bochum.
Die ersten gehen vom Bord. Die ersten Ratten verlassen das sinkende Schiff.
Ihr habt aber schon mitgekriegt, dass unsere Abwehr bisher auch nicht viel mehr Tore zugelassen hat als unser Sturm.
Ich tippe immer gegen St. Pauli. Das hat sich bei Auswärtsfahrten bewährt.
Ich glaube 1-0 für uns.
Ich glaube 0-0. Sven, möchtest du auch tippen?
Er schüttelt den Kopf.
Gut, dann lassen wir das. Wunderbar, dann haben wir es für heute. Wir werden wahrscheinlich uns erst wieder treffen am 11. September. Zumindest haben wir das jetzt mal angeplant. Kommt dann aber sicherlich auch nochmal schriftlich. Und jetzt kommt das geheime Codewort. Die ersten drei, die das Wort Sauhaufen als Blogkommentar schreiben werden, die kriegen einen Übersteiger zugeschickt, wenn er denn gegen Dresden rauskommt.
Bitte auf welchem Blog soll ich das schreiben jetzt?
Nee, erst wenn die Episode veröffentlicht
ist. Hier also, auf den Kiezhelden-Blog hier aufschreiben. Und den schickst du dann bitte ein. Also, gib mir so kleine Sticker-Blogs.
Genau,
Platz bitte für gute Ideen.
Unbedingt die Sauhaufen. Echte E-Mail-Adresse verwenden, sonst wird das mit dem
Schickt das an Kiezhelden, Sauhaufen.
Nein. Ja,
das ist so eine kleine Projektidee.
Nein, okay, Spaß. Wunderbar. Noch Zeit für letzte berühmte Worte. Wolf, magst du noch was sagen? An die Welt.
Ich finde es wunderschön, wie die Sonne untergeht und wo wir den Tanz der Vampire, den Dom durch die Scheiben sehen. Und ich hoffe, der Sommer bleibt noch ein bisschen erhalten. Macht's gut.
Tschüss. Das ist so romantisch.
Ja, Sebastian, möchtest du dich anschließen?
Nee. Eigentlich nicht. Es ist so der klassische Moment für, wenn Sie jetzt noch zuhören, haben Sie keine Freizeit.
Warum machen wir das denn so lange? Nein, Quatsch. Wir haben diesmal die anderthalb Stunden nicht geschafft, glaube ich. Wir sind drunter geblieben. Zielvorgabe erfüllt.
Faszinierend.
Justus, möchtest du der Welt noch was mitgeben?
Kommt alle nach Bochum. Ich freue mich auf euch.
Sehr schön. Vielen Dank. Nico.
Ja, ich werde in Bochum selber nicht dabei sein. Was mache ich denn eigentlich? Nö, eigentlich will ich auch nichts loswerden. Ich hoffe, es hat mir jetzt wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist kurzweilig zu hören. Wir freuen uns wie immer über ehrliche und konstruktive Kritik im Forum, auf dem Blog oder als iTunes-Rezension oder auf Twitter oder auf Facebook. Wer uns persönlich kennt, kann uns auch persönlich ansprechen. Da sind 6 Kanäle, auf denen man sein Feedback geben kann. Darüber würde ich mich freuen.
Ja, wahrscheinlich sagen alle Sauhaufen.
Also, oh, ja.
Ich werde nur die ersten 3 Kommentare freischalten. Lass ich dann. Sebastian, du möchtest noch was ergänzen?
Weil Wilko es gerade anspricht, es gibt ja schon einen Millerton Twitter-Account.
Ja, ich warte noch auf unseren Grafiklayouter, der mir das Logo liefert. Und sobald der ist, mache ich mit dem Twitter-Account auch bestimmt ein bisschen mehr als bisher.
Falls also Feedback über Twitter kommt, den ruhig einfach anschreiben, dann kriegen wir das
uns alle mit. Ja.
Wunderbar.
Ich krieg das nicht mit, macht nichts.
Ich weise dich da gerne ein. Okay. Dorit.
Ich möchte mich auch nochmal für die Einladung bedanken.
Sehr gerne.
Und möchte natürlich auch nochmal Kiezhelden den Platz für gute Ideen und das Volk bringen und auch über alle Kanäle. Schreibt uns an. Und dann geht's hoffentlich weiter.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke. Sehr schön. Dann auch von mir nochmal der Appell, meldet euch bei uns. Gebt uns Feedback, sagt uns, wie es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, gerne auch, gerne konstruktiv und dann bin ich sehr gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und auch, wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht, schreibt das gerne. Wir haben schon einen tollen Vorschlag bekommen, Hermann Schmidt einzuladen, bevor er ausgetreten ist. Das haben wir leider nicht mehr geschafft, weil er ist jetzt ausgetreten. Mal gucken, wer als nächstes gewünscht
Elton
wird.
Elton nicht.
Elton auch erst, wenn er ausgetreten ist. Alles klar, schönen Tag noch.